Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Hallihallo, Hallöchen an alle Com-Empfänger da draußen. Herzlich willkommen beim Imperator Nichts Neues mit Episode 126 und bei dem lustigen Thema, nein, lustig ist er nun wirklich nicht, eher das Gegenteil davon, Leon L. Johnson alias der Löwe, Primarch der ersten Legion, habe ich mir Verstärkung mitgebracht. Stellt euch mal selber vor.
Hallihallo, hier ist, aufpassen. Hüter der Geheimnisse, Dennis. Warum wir jetzt den Hüter der Geheimnisse reinbringen? Ah, nee, Quatsch! Warte mal. Hüter der Geheimnisse ist der von Zernisch, ne? Richtig reingeschissen.
Ja, nee. Und nochmal reingeschissen. Hüter der Geheimnisse ist von Zinsch, aber auch gut.
Ah, von Zinsch. Nee, dann ist richtig. Wie hieß denn der von Zernisch, der Große? Ich wollte verwechseln immer.
Herrscher des Wandels.
Von Zernisch?
Herrscher des Wandels.
Herrscher des Wandels, ja. Nee, oder jetzt bin ich. Jetzt komme ich selber durcheinander.
Nee, du immer Herrscher des Wandels. Herrscher des Wandels ist auf
Herrscher Zinsch. Des Wandels ist Zinsch. Ja. Hüter der Geheimnisse? Doch, ist Slanisch, ne?
Ja. Ah, ja, schade. Jetzt haben wir es dann passt es. Dann passt es ja gar nicht, was ich mir gedacht habe. Ne, hier ist Dennis.
Jo. Und Lukas. Moin. Ich bin auch wieder dabei. Was geht?
Ich bin der Lukas wieder dabei.
Herzlich willkommen, Lukas.
Kannst du dich erstmal vorstellen?
Schön, dass du da bist.
Moin, ich bin der Lukas.
Genau. Und nächstes Mal suchst du dir auch nochmal ein richtig cooles Tag zu deinem Namen aus. Irgendwie Crazy Shit Lukas oder irgendwie sowas.
Ja, ich bin Inner Circle Librarium Peter.
Das ist natürlich sehr
cool. Das ist doch
Crazy
nice.
Shit Lukas. Yo, für Lukas hier ist Crazy Shit Lukas.
Und nächstes Mal machst du das gleich zu Beginn.
Okay. Entschuldigung.
So, ebenfalls gehen ganz, ganz früh, sorry, aber ich muss das einmal loswerden, ganz frühe Grüße natürlich raus an unseren lieben Mitstreiter Nils, der heute nicht dabei ist. Aber ja. Vor allem Grüße an seinen jetzt frisch auf die Welt geschlüpften Nachwuchs, Numero Dos. Eine süße kleine Inga ist da rausgekommen. Und wir gratulieren dir, unserem lieben Team-Member, und vermissen dich hier gerne bei der Aufnahme. Dann musst du nächstes Mal ganz viel davon erzählen. Von deiner zweiten großen Super-Mini, die du bisher auf die Welt gezaubert hast.
Ja. Ich hätte es ja sehr gefeiert, wenn wir Geschichte geschrieben hätten und die erste Podcast-Aufnahme live aus dem Kreissaal euch jetzt hier hätten präsentieren können. Inklusive, ich meine, auch immer so Geschrei im Hintergrund und so unterstreicht ja eigentlich auch Grimdark Warhammer. Das hätte eigentlich super gepasst.
Das ist aber irgendwie. Und erinnert an die ganz frühen Tage.
Ja.
Erinnert an die ganz frühen Tage. Die Häutungsgruben.
Genau.
Oder an jede Folge aus Dennis Laden.
Oder das. Genau. Die komischen Leute, die immer davor sind. Ne? Aber irgendwie ist die Familie Nils da ein bisschen. Egoistisch und haben uns das nicht gegönnt. Naja, egal.
Ja, und jetzt.
Trotzdem alles Gute.
Und jetzt müssen die Zuhörer mit mir Vorlieb nehmen. Ich grüße euch auch ganz lieb, Nils und deine Familie. Alles, alles Gute.
Vielleicht kannst du zwischendrin mal schreien.
Lieber nicht.
Mir fallen ja schon mal Sachen runter, dann erschrecke ich mich immer, oder? Wenn mir Bastelmesser im Fuß stecken bleibt oder sowas.
Ja, das passiert häufig, als man glauben mag.
Das ist hier der falsche Podcast, um über sowas zu erzählen.
Über Messer im Fuß?
Bastelunfälle ist doch voll Thema. So.
Ja, ey, auf jeden. Guck mal, bester Übergang, Dennis. Das ist doch der beste Übergang in den Hobby Progress überhaupt.
Ja.
Und ich sag schon immer mal, wenn ich mich schnibble oder mich steche oder irgendwas bei diesen ganzen Figürchen und an die Figur blute, dann ist das quasi immer ein Zeichen dafür, dass es eine gute Mini wird oder ein gutes Projekt. Also ich habe zwar vor irgendwann mal, noch habe ich nicht so richtig damit durchstarten können, Horus Heresy mäßig, die World Leaders zu spielen, aber das ist schon mal so mein erster Blutzoll an Korn. würde ich sagen.
Ja, wir haben ja gerade noch drüber gesprochen, wie gern Lukas auch immer Korn getrunken hat.
Das stimmt. Sowas von.
Ja, aber ohne H und ohne E. Dafür mit Schwipschwapp.
Schwipschwapp, das ist richtig gutes Zeug. Oder Fall. So, Dennis, was erzähl mal, was machst du für schicke Sachen?
Wer jetzt?
Du.
Du!
Ich, ja, ich sitze nach wie vor an, also, ich habe mir ja aus der aktuellen Grundbox hier diesen Captain geholt. Ich muss nochmal sagen, ich finde sämtliche Modelle, bis auf die, heißen die Eradicators, diese Primaris-Heinis mit diesen
Plasma-Kniften.
Ja, die fühle ich halt nach wie vor überhaupt nicht. Aber ansonsten finde ich einfach alles aus der Box unheimlich gut. Nicht zuletzt, weil ich ja der Erfinder des Ork-Bosses bin. Aber das ist eine andere Geschichte. aber ja, meine Güte, ich finde den Sprungmodul Chaplin finde ich super. Ich finde den Ancient super. Und halt der Captain. Und den werde ich mir, also ich komme hier auf keinen grünen Zweig, weil durch ich mache immer so ein bisschen Blue-Tech so auf Gelenke, wo ich noch nicht genau weiß, wie ich die Teile darauf positionieren soll. Und alleine durch das Drehen des Kopfes kannst du locker 4-5 extrem dynamische, sehr unterschiedliche Positionen machen, bei denen du alle den Schwertarm genauso lassen kannst, wie er dran ist. Und man muss halt den anderen Arm ein bisschen ändern, ne? Und ich bin jetzt gerade so ein bisschen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ne? Vielleicht muss ich mir auch noch 2 oder 3 Mal kaufen, um da halt unterschiedliche Sachen mitzumachen. Weil ich bin echt am Überlegen, ob ich nicht doch noch Late Entry Golden Demon irgendwie was machen soll. Dann muss ich halt den ganzen Rest aus Games Workshop Plastik bauen, was bei dem anderen Arm vielleicht sogar ein bisschen schwer sein kann oder werden kann. Aber wird es ein Dark Angel, wird es ein Fallen, wird es ein Blood Angel oder doch nochmal ganz was anderes? Ich tue mich da gerade ein bisschen schwer mit, weil die Palette der Möglichkeiten dieser fantastischen Miniatur mich einfach gerade ein bisschen überfordert. Aber ich glaube, ich mache tatsächlich einen Dark Angel. Hab schon überlegt, dann diese, der hat ja unten so Terriges, die würde ich dann einfach übermodellieren mit Loincloth und dann dem so eine Art Wappenlappen überwerfen mit einer Kapuze vielleicht, die zurückgeschlagen ist, weil er natürlich einen Flügelhelm tragen muss. Aber dann ist wieder die Frage, woher kriege ich einen Flügelhelm? Einzelnes Bit Flügelhelm kostet bei Instagram, bei eBay, kostet das Scheißding einfach 20, egal welchen ich finde. Und dann halt gerne nochmal aus England, ja.
Schick mal Foto, welchen du willst, ich schick dir den.
Und dann halt gerne nochmal mit jede Menge Porto, weil es dann aus England oder Amerika kommt und die ja irgendwie Porto kosten jeweils mit einem W100 Würfeln, habe ich das Gefühl. Aber
Und du kannst erstaunlicherweise keine 1 bis 80 irgendwie erwürfeln.
Natürlich nicht.
Leider.
Ja, aber an der Position stehe ich gerade, ne? Aber es ist wirklich, also das ist echt das Luxusproblem, weil ich liebe diese Miniatur. Die würde auch out of the box super aussehen. Ganz toll. Warte mal, ich schick dir direkt mal
Foto. Ich bin auf jeden Fall final gespannt, was dabei rumkommt.
Ja, ich auch.
Ich finde sowieso immer solche Figuren richtig, richtig glorreich und cool. Aber dann ist das, genau was du jetzt gerade hast, die Qual der Wahl, extrem anstrengend. Wenn die einfach schon so viel hergibt und wenn du schon sagst, nur das Heben des Kinns, dass das halt schon irgendwie die Pose verändert und zwar enorm. Das,
ja.
Gerade wir alle, die auch Space Marines Modelle bauen, ist ja so cool, weil das sind ja häufig doch relativ gleichwertige aussehende Modelle und wenn du da einfach die Dynamik reinkriegst durch das Heben und Senken eines Kopfes, das ist schon echt enorm, was die Pose noch ausmacht.
Also nicht nur die Dynamik, die komplette Geschichte, die Figur erzählt, ne, ist direkt eine andere. Also es ist ein richtiger Kracher, ey. Mega.
Ja, cool. Ja,
und ich freue mich auch schon.
Du Lukas, hau du mal raus. Was hast denn du am Start?
Ja, also mein Hobby-Progress seit unserer letzten gemeinsamen Aufnahme ist vorhanden, aber ich habe nichts mit Space Marines gemacht, ausnahmsweise. Ich bemale gerade eine kleine Mordheim-Hexenjägerbande. Die ist schon geil, komplett gebaut und ich würde mal sagen, so ungefähr zur Hälfte bemalt. Und zum anderen habe ich angefangen, eine Old World Armee auszuheben. Ich weiß gar nicht, das hatte ich letztes Mal, glaube ich, noch nicht erzählt. Da ist aber noch nicht so viel passiert.
Bin mir nicht ganz sicher.
Ah ja, okay. Da ist auf jeden Fall nicht viel passiert, deswegen will ich da auch gar nicht zu viel verlieren. Und dann habe ich noch, der liebe Volker startet bei uns im Club so eine kleine Necromunda-Kampagne. Und da hat er mich freundlicherweise auch zu eingeladen. Und ich habe eine, wie heißen die denn? Ja, auf jeden Fall eine Chaos-Gang gebaut. Er hat leider 2000 Punkte veranschlagt, was irgendwie so das Doppelte ist von dem, was man so üblicherweise spielt, was ich so mitbekommen hatte. Und deswegen fehlen mir noch zwei Figuren und mein, man kann ja immer so große Teile mitnehmen und da fehlt mir jetzt noch das Biest, das ich da spielen möchte und theoretisch fehlt mir auch noch ein Fahrzeug, weil man kann auch Fahrzeuge spielen.
Ja, darf ich kurz eine Frage stellen?
Ja, klar.
Hattest du gerade 2000 Punkte gesagt? Ich habe Necromunda tatsächlich mich noch nicht, gar nichts, also klar, sag mir Necromunda, was, das steht außer Frage, aber also nicht, ich kenne mich da nicht mit dem Punktesystem.
Ja, also es ist halt so
Credits Points. Oder wie für
sowas? Ja, Credits, genau, so ein bisschen wie bei Mordheim. Und also das Skrimmischer, was ich jetzt schon mal so gespielt hatte, waren 1000 Credits und Volker hat jetzt 2000 angesetzt und wenn man möchte, noch bis zu 400 für Fahrzeuge.
Genau. Okay, jetzt wird ein Schuh draus. Das war mir nicht geläufig. Ich dachte zuerst, dass du dich bei der Punkteskalierung aus der See wieder in die Horus Heresy verirrt hattest. Okay, dann wird ja ein Schuh draus. Okay.
Nee, genau. Ich würde noch einen Super Heavy noch mitnehmen.
Und
ein Fellblade.
Ja, genau, das ist bei mir so passiert. Und Dennis, so einen Helm kann ich dir schicken.
Boah, das ist natürlich episch, ne?
1:1.
Lukas.
Bitte.
Das ist ja toll. Ja, dann kann ich ja weiter basteln, wenn ich dann irgendwann mal meinen Green Stuff wiederfinde. Und dann einfach.
Linke Schublade.
Nee, ich
linke Schublade. Ach so.
Ich habe ja einen neuen. Ich sitze ja gerade an meinem neuen Schreibtisch. Der hat noch keine Schublade. Ich brauche aber noch irgendwie so einen. Ich brauche noch einen Tischlein, einen Beistelltisch.
Ich habe auch ehrlich gesagt von meinem Schreibtisch gesprochen. Linke Schublade. Da weiß ich, wo es ist.
Ich glaube, also Milliput habe ich jede Menge. Und eigentlich habe ich das immer zusammengelagert, aber ja, anscheinend nicht mehr.
Ja, Nico, was hast du denn Schönes gemacht?
Richtig. Nico ist jetzt endlich mal wieder am Start, am Stiezel. Ich habe tatsächlich mir mein Rogal Dorn Modell geschossen, geholt, wie auch immer. Und den habe ich tatsächlich, wie schon irgendwie vor 2 oder 3 Folgen, wie ich es mal machen wollte, auch umgesetzt. Das heißt, der steht da jetzt in einer etwas kämpferischen Pose, beziehungsweise das Schwert habe ich einfach um 180 Grad nach oben gedreht. Falls die Leute da draußen das nicht kennen, der steht eigentlich so mit breiten Beinen da und stützt seine Hände auf sein zweihändiges oder sehr großes Kettensägenschwert.
Und da Terra, ne? Ist.
Ach so, das Schwert, meinst du?
Sagt ihr eigentlich Kettensägenschwert oder Kettenschwert?
Weil für mich ist das ein Kettenschwert.
Ja, weil Kettenschwert, Kettensägen. Es fällt mir beides immer mal raus.
Ja, okay, weil es fällt mir immer auf, wenn Leute Kettensägenschwert sagen. Das irritiert mich. Also ich verstehe, warum man das sagt, aber irgendwie irritiert mich immer so leicht. Ich weiß auch nicht warum.
Ja. Nein, ja, egal. Ich glaube, das ist so ein Automatismus, dass du halt an eine Kettensäge denkst. In der Fachliteratur sage ich jetzt schon, also in unserer Fachliteratur, was Hobby angeht, da steht Kettenschwert. Aber ja, ich glaube, das rutscht dann einfach irgendwo dazwischen mal raus.
Ja, aber das muss ich auch sagen, ne? Wenn ich mal mit der Kettensäge arbeite, ich denke mir immer, Alter, wie geil muss das sein, Kettenschwert zu benutzen.
Oh, wenn der Baum jetzt hier irgend so ein Mensch wäre, wie toll das.
Das hast du jetzt gesagt.
Irgend so ein urseliger Ketzer.
Das war alles toll. Alles in Character hier.
Ja.
Oha. Naja. Naja, auf jeden Fall bin ich froh. Der ist jetzt fertig gebaut. Der kommt in die Shownotes, wie er da sein Schwert hält. Und somit muss ich jetzt nur noch, dann ist wirklich alles gebaut für die Fists, noch beim Contemptor und Leviathan jeweils die Nahkampfwaffen anpassen oder ob ich sie jetzt verwende oder nicht. Naja, aber das Projekt ist dann soweit schon mal voll auf dem Weg. Gleichzeitig habe ich auch schon ein bisschen Farbe auf die ersten Tacticals aufgebracht. Das geht jetzt auch wieder los. Und ich habe mir einen kleinen Kindheitstraum erfüllt. Ich habe
endlich eine Nacht im Süßigkeitengeschäft übernachtet. Hat nichts mit dem Hobby zu tun, aber...
Fast. Naja, es ist ja fast wie eine Süßigkeit im Endeffekt, weil...
du hast dich in den Games Workshop einschließen lassen.
Ich war mit meinen Kindern bei meiner Mutter zu Hause, eine Woche lang, jetzt im Sommer. Und habe dann tatsächlich den halben oder beziehungsweise ohne Dach, das habe ich noch nicht gefunden, viele Leute kennen das Spiel Claymore Saga vielleicht da draußen. Yeah. Und da habe ich den Turm bei meiner Mutter zu Hause wieder entdeckt. Und den auch prompt schon eingetütet, nur es fehlt halt noch das obere Teil. Und natürlich ist dann auch gleich eine Idee geboren worden. Was sagt denn eBay so über Claymore Saga? Und da habe ich mich natürlich gleich drin verloren. Und Claymore Saga Spiel ist just heute, wirklich auch heute eingetroffen. In Gebrauchtformat und sieht etwas wüst aus, obwohl eigentlich ein guter Zustand im Großen und Ganzen. Das ist auch ein gigantisch großer Kasten, den die damals mitgebracht haben. Für die, die das nicht kennen, Claymore Saga ist so ein Fantasy-Regimenter-Spiel von 1992, das von MB Spiele und Games Workshop rausgebracht wurde. Ja. Und damals gab es doch nicht mal so welche Bezeichnungen wie Goblins, sondern damals hießen sie noch Gnome und Bestien hießen die Tiermenschen und wirklich witzige Bezeichnungen, wenn man sich das alles.
Ich weiß noch, da gab es ein Tierregiment, die hießen Blablas Mordbrenner.
Auf Deutsch. Das hatten wir doch vorhin auch gerade in der WhatsApp-Gruppe, dass Jeremy das angemerkt hat, dass in den alten. In den alten Romanen, die Tiermenschen gerne mal so genannt werden.
Ja, großartig. Aber das ist auch nur eingedeutscht, ne? Im Englischen heißen ja Goblins und so weiter und so fort. Da heißen die, da alles andere.
Genau.
Aber richtig geil.
Richtig gut. Und mein Sohn habe ich das schon einmal so ein bisschen im Vorfeld schon so erklärt. Und ich habe auch witzigerweise nur so ein... Das ist so ultra leicht, die Regeln zu erlernen. Und das geht so schnell zu spielen. Ich habe prompt nach dem Auspacken zwei kleine Runden mit meinem Sohn gespielt. Und der feiert das total ab. Also richtig großartig. Und natürlich werde ich jetzt in puncto Hobby Progress mir noch mehr Figuren dafür zulegen. Und die Figuren natürlich alle bemalen. Aber ich werde das eher so auf schnell machen. Weil das sind ja schon eine Menge Figuren, die in der Masse nachher untergehen, also so Contrast-Painting, sowas in der Form werde ich machen.
Was kosten so eine Box davon heutzutage?
Ich habe für meine Box, und die ist relativ gut erhalten, ich glaube, da sind drei Lanzen abgebrochen in Summe und zwei Hellebarden. Aber dafür hat er mir eine extra Base mit Landsknechten dazu gepackt und das waren 110 Euro. Und dafür ist alles andere top in Schuss und ja, sieht sehr, sehr gut aus. Ja, und werde ich jetzt auch am kommenden Freitag bei uns mal in der Hobbygruppe mal mitnehmen und vielleicht den einen oder anderen zu einem Spiel verführen. Aber in der noch Originalfassung und nicht bemalt natürlich. Das geht jetzt langsam erst los.
Mein Schulzeiten bester Freund, Daniel Kraft, Grüße gehen raus, der hatte das damals. Und das war für uns auch so, da waren wir uns schon drüber im Klaren, dass es Warhammer gibt. Aber hatten da halt gar kein Geld für. Und das war für uns so eine Möglichkeit, auch das Hobby irgendwie zu genießen. Weil es ist ja schon, es ist ja Imperium gegen Chaos und Orks so gemischt quasi, ne?
Eigentlich ist es sogar die Saga des Keltenreichs, steht da drauf.
Ja, natürlich. Wer kennt sie nicht, die Kelten mit ihren Landsknechten?
Das steht sogar drauf. Nee, und ich habe das tatsächlich auch nicht selber gehabt, erst später abgekauft, aber den Erstkontakt hatte ich auch nur über einen Kumpel. Mein Grundschulkumpel, der hatte das tatsächlich. Und ja, und wie alt war ich da, als es rauskam? Da war ich 10. Und dann hat man da natürlich schon das erste bisschen so Interesse gehabt, auch ein ernsthafteres Interesse. Und 3 Jahre später oder 4 Jahre später ging das ja auch, nee, 3 Jahre später kam ja dann da auch der erste White Dwarf bei mir an. Genau.
Wunderschön.
Ja, total. Aber, so, weil wir jetzt gerade von der frühen Geschichte gesprochen haben und wir ja auch irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht wollen die Zuhörer ja auch mal irgendwas, an Story hören von immerhin Lionel Johnson.
Die finden das super, uns hier Scheiße labern zu hören.
Wenn du das sagst, okay, dann machen wir so weiter.
Nein.
Wir haben den Namen gedroppt.
Ey, wie hieß der eine Typ nochmal, der sich immer drüber beschwert hat?
Tobias.
Tobias, genau. Wenn du noch zuhörst, sag mal Bescheid, ob du drauf klarkommst.
Tobias, ich küsse dein Herz, ey.
Ja.
Glorreich. Ja, aber ich würde sagen, an dieser Stelle gehen wir einfach mal, starten wir mal durch, oder?
Durch. Und es wäre nicht Warhammer 40.000, wenn nicht ganz viel durch wäre. Durch war unter anderem der Planet Caliban. Haben wir ja in den vergangenen Folgen schon immer mal drüber gesprochen. Ne? Wir wissen ja, wir haben hier diese Todeswelt, ne? von Wäldern überwuchert, in denen Monster wohnen. Ne? Also im Prinzip, wir haben Chaosbestien, riesige, riesige Chaosbestien, die halt diesen Planeten bevölkern und die Wälder werden immer wieder unterbrochen von irgendwelchen Menschensiedlungen, ne? die da in ihren Burgen wohnen. Ich habe das letztes Mal schon mal gesagt, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie bei Attack on Titan irgendwie. Nur halt mit, hat das einer von euch gesehen?
Nope.
Hab ich jetzt gerade nicht so vor Augen.
Okay, guckt es euch an, ist glaube ich auf Netflix super. Also ist ein fantastischer Anime, sehr viele Leute sterben. Und das ist halt genauso. Und die wohnen da halt in ihren Burgen und leben da vor sich hin in ihrer Feudalwelt. So begibt es sich, dass wie auf 20 anderen Planeten auch eine Brutkapsel einschlägt und ein kleiner Mann daraus klettert. In dem Fall der Mann, der später bekannt sein sollte als der Löwe der Wälder. Und aufgrund der Nähe zum Auge des Chaos, die Caliban nun mal hat, waren die Kräfte der Slaanesh. Slaanesh, ne? Hatten wir ja schon mal. So schließt sich der Kreis. Genau darauf wollte ich die ganze Zeit hinaus. Also die Kräfte des Slaanesh hatten halt seine penisbewehrten Fühler zu dieser Welt hier ausgestreckt und halt dazu geführt, dass die Fauna dieses Planeten halt mutiert in besagte Chaosbestien. Und der Löwe, ne, als kleines Kind, steigt aus seiner Brutkapsel und erlebt halt erstmal diesen Planeten. So, und er lernt. Ne? Also der wird dieses ganze Geheimniskrämerei-Ding der Dark Angels wird da halt schon geprägt, weil das Erste, was der Junge lernt, ist, vertraue deiner Umwelt nicht. Denn ne, alles, was da nun mal so ist, ist gefährlich. Das, was er lernt, ist, der muss kämpfen, um zu überleben. Und Kampf endet immer mit Tod. Das wird sein ganzes Leben im Prinzip begleiten, diese Erkenntnis. Und wie lange der da schon auf dieser Welt rumkraucht, das weiß man nicht genau. Man geht aber davon aus, dass so etwa 100 Jahre vergehen. Ne? Also der wird schon als erwachsener Mann dann später irgendwie aufgesammelt. 100 Jahre vergehen, in der der halt wie Hardcore-Mowgli auf diesem Planeten durch die Gegend rennt und Monster killt. Ne? Ja, und auf diesem Planeten gibt es halt, wie es halt sich für gute Feudalwelten mit ganz vielen Rittern und sowas gehört, gibt es halt Orden. Ne? Ritter versammeln sich ja gerne in Orden. Die meisten davon, eigentlich alle, bis auf einen, bestehen halt aus der Aristokratie, die nun mal als aus ihrem Selbstverständnis heraus, als ihre Aufgabe sehen, die armen Bauern zu beschützen und auf Monsterjagd zu gehen. Und es gibt aber einen Orden, der nur der Orden genannt wird, hatten wir auch in einer vergangenen Folge schon mal. Der war ein bisschen liberaler, der hatte halt auch Bürger mit aufgenommen, die sich halt leisten konnten, Ritter zu sein. Und so begab es sich, dass eine Jagdgesellschaft des Ordens tief in den Wald vorgedrungen ist und so den Löwen fand. Ne? Das war natürlich jetzt erstmal ein bisschen wild für den Löwen, weil wir haben halt diesen 100 Jahre alten Riesen-Super-Übermenschen, der halt gar kein Konzept von Menschheit oder Zivilisation oder sowas hatte, sondern einfach nur wusste, wie man extrem hart im Wald alleine überlebt und riesige Chaosbestien zur Strecke bringen kann. So. Und so wurde der Löwe das erste Mal dann von anderen Menschen gefunden.
Yes. Genau, und diese Zeit im Wald alleine hat ihn halt extrem geprägt. Er hat sich so extrem an den Wald angepasst und hat sein Verhalten daran angepasst, im Wald zu überleben und halt nicht der Gejagte, sondern der Jäger zu sein. Na, also er ist nicht so rumgelaufen, hatte Angst vor den Bestien, sondern er hat sich immer gedacht, ich bin hier der Allergefährlichste im Wald, was wollt ihr eigentlich von mir? Und hat sich halt deswegen angewöhnt, nicht zu sprechen, logisch abzuwägen, ob er einen Kampf gewinnen kann. Auch die Vorgehensweise im Kampf von Logik geprägt. Und so tötete er halt schon als Kind, junger Mann, wie auch immer, das ist, glaube ich, ein bisschen schwer zu sagen, halt unzählige Bestien. Und genau, du hast es ja eben schon gesagt, wurde dann gefunden von einem Ritter des Ordens mit Namen Luther, der ihn dann nannte Lion L. Johnson, was in der Sprache von Caliban so viel bedeutet wie Löwe, Sohn des Waldes.
Und ich glaube,
ja, es ist zum einen witzig, weil ja der 40K-Roman heißt ja auch so. Das finde ich irgendwie lustig, da heißt irgendwie Lion L. Johnson, Sohn des Waldes oder so. Und also es wird sich auch noch in seinem Leben zeigen, dass dieser Wald einfach eine krasse, krasse Rolle irgendwie für ihn spielt. Und ich glaube auch, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie diese Bestie heißt, diesen kalibanischen Löwen, dass er so einen getötet hat.
Ja, so heißt er auch. Genau.
Heißt so, ne?
Genau.
Wollte ich auch gerade sagen. Zahariel tötet dann ja den anderen.
Genau, es gab nur zwei auf der Welt.
Genau, und das hat halt auch, war, glaube ich, auch wichtig für den Namen. Und wenn ich noch ganz kurz was zu Caliban sagen darf, ich will jetzt, vielleicht liege ich da auch total falsch, aber mein Kenntnisstand war eigentlich, dass es nicht so ist, dass quasi die Oberfläche des Planeten quasi durch die Nähe zum Eye of Terror und Slaanesh beeinflusst wurde, sondern eigentlich eher, dass quasi sozusagen wie der Kern des Planets beziehungsweise die Seele des Planeten korrumpiert ist. Mhm. Und das quasi dazu führt, was dann dort alles passiert. Ich will da jetzt nicht so viel vorgreifen, aber vielleicht kommen wir da ja nochmal zu.
Also
vielleicht ist auch die Seele des Planeten aufgrund der Nähe zum Eye of Terror korrumpiert.
Ja, also wenn ich da ganz kurz was zu sagen darf zu Luther, sonst schneid das einfach raus. Ich glaube nämlich auch, dass Luther nicht klassischerweise von den Chaosgöttern beeinflusst wurde, so wie Horus das wurde. Weil sonst hätte es ja auch irgendwie durchaus Sinn gemacht, die zusammenzuschmeißen. Sondern halt von dieser Weltenseele Calibans. Und das gibt es ja, diese Weltenseelen. Also das sieht man ja auch bei Fenris und auch, ja, ich glaube tatsächlich ja bei eigentlich allen Heimatwelten der Primarchen, dass die irgendwie so wie so eine Seele haben, die auch extremen Einfluss dann auf die Primarchen hat. Genau, aber wie gesagt, da möchte ich jetzt nicht Anspruch darauf erheben, dass das richtig ist. Ich wollte es nur einwerfen. Nicht, dass das hier dann die Zuhörer schreiben, Mensch, was erzählt ihr denn da? Und jetzt können sie einfach schreiben, ey, was habt ihr eigentlich für Gäste? Der erzählt ja nur Scheiße.
Vielen Dank. wenn ich ganz kurz was einwerfen darf, was ich immer sehr lustig fand, war der Gedanke, Sprache entwickelt sich ja immer weiter über Zeiträume. Ne? Der normale Entwicklungsgang von Sprache ist ja hin zu einer Streamlineigkeit. Ne? Es wird meistens simpler. Und effektiver, sage ich jetzt mal. Was muss passiert sein auf einem Planeten, in dem Lion nach wie vor Lion bedeutet, aber L. Johnson Sohn des Waldes ist? So. Was ist da für eine Gesellschaft am Werk gewesen, die da irgendwie rumgedockt hat?
Also könnte mir sogar vorstellen, dass dieses L, dass das so, wenn man sich so Sprachwissenschaft anguckt, dass das wirklich sowas ist wie, ne, ist der Sohn von oder der Nachfahre von?
Ja, da gehe ich mit.
Mit aber Johnson, keine Ahnung, was, woher das kommt. Im Englischen, da habe ich keine Ahnung von. Aber ja, ist schon witzig. Aber ich glaube, ist es nicht auch so, dass der eigentlich so genannt wurde, weil es jemand in Games Workshop gab, der Lionel Johnson hieß?
Also möglich. Möglich, aber das ist natürlich so, ey, so keine Ahnung. Du hast so Kalibaniten, die irgendwie sich denken, so, boah, wir müssen jagen gehen, ne? Oder so, was machst du heute? Ich gehe in Johnson.
dabei halt auch so geile Einschuss-Boltgewehre dabei haben, ne? Also ich muss sagen, ja, wenn ich da ganz kurz nochmal Exkurs machen darf, ich finde dieses Caliban, bevor das vom Imperium entdeckt wird, ultra, ultra, ultra interessant. Und es gibt ja diesen einen Hobbyisten, Gundam Hobby Official heißt der, glaube ich. Mega cooler Typ. Der macht doch gerade so Butt-Up in hier, Dingscale, 5mm oder was das da ist. Und der hat mal so ein Spiel entwickelt, das konnte man wohl auf so ein paar Cons in Amerika auch spielen. Caliban 28. Boah. Da hätte ich mal Bock drauf. Also einfach nur so Sachen dazu zu sehen. Müsst ihr mal bei Instagram eingeben, auch die Hörer. Caliban 28.
Ich google.
Richtig da, geiler Scheiß.
Da muss ich jetzt mal kurz. Das klingt ja. Ja, wir stellen das halt so ein bisschen vor, wie halt hier so Albia Ironsides, ne? Mit ihren Proto-Servorüstungen.
Da kenne ich mich nicht so gut aus mit denen. Aber ja, es ist halt, die haben halt wie so Proto-Servorüstungen, die haben Einschuss-Bolt-Gewehre und so weiter und so fort. Ich frage mich, weil die auch auf Pferden reiten, ob das wirklich Pferde sind, wie wir sie hier auf der Erde kennen, oder ob das halt auch so mechanische Lasten-Dinge sind. Das
oder halt aufgepeppte.
Ja, genau. Das weiß ich nicht. sorry. Genau, also Luther nahm ihn halt in seine Obhut und das bedeutete, weil er ja Ritter des Ordens war, dass L. Johnson in die Festung des Ordens Aldo-Rook gebracht wurde und dort quasi in den menschlichen Gepflogenheiten unterrichtet wurde, ne? Also sprechen, sich unterhalten, nicht mit den Füßen essen. Wenn man sich unterhält, die Hose zumachen. Aus den beiden wurde quasi so ein dynamisches Duo, das viele verschiedene Beziehungen hat. Ich glaube, das haben wir in der letzten oder vorletzten, also in einer der Dark Angels Folgen auch schon besprochen. Es ist halt so, es ist zum einen dieses Vater-Sohn-Ding, es ist dieses Beste-Freunde-Ding. Aber es ist halt auch so ein bisschen der Lehrmeister und der Schüler, ne? Weil
Ja, auf jeden Fall.
Weil,
alles zusammen.
Weil, ich sag mal, in dieser Kultur des Ordens hat Luther ihn natürlich viel voraus, aber es stellt sich dann halt total schnell heraus, dass der Löwe eigentlich der ist, der Luther viel mehr voraus hat. Ne? Und wozu das dann führen wird, werden wir mal sehen.
Absolut.
Kommt nicht gut an.
Ja. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber ist ja klar, wie schon gesagt, L. Johnson war einfach schon, ich sag mal, nach 100 Jahren, ich weiß gar nicht, wie schnell die anderen Primarchen groß geworden sind, aber der ist auf jeden Fall schon in den schon zu Beginn ein beeindruckender Anblick und ein großer Krieger. Der hat immerhin, also mit Sicherheit auch, glaube ich, daher kommt auch ein Teil des Namens mit diesem Caliban-Löwen-Fell bewährt. Ich glaube, das ist schon so ein deutliches Zeichen, dass er als gefürchteter Krieger in den Reihen des Ordens zu sehen ist und natürlich dann halt auch dort aufsteigt in Kombination mit Luther. Also die beiden zusammen, das ist wie Pech und Schwefel, die haben eigentlich zu Anfang in Alderuk und auch in den umliegenden Städten und Dörfern, je nachdem, wo sie halt vom Orden aus hingezogen sind, haben sie halt Eindruck hinterlassen und stiegen halt auch zusammen in den Reihen auf oder in den Rängen und waren schließlich ziemlich weit oben auch zu finden. Genau, und als L. Johnson so ziemlich auf dem Höhepunkt seines Ruhms innerhalb des Ordens war, da zeigte er halt schon auch einen etwas sehr großen Ehrgeiz, außergewöhnlichen Ehrgeiz. Er rief nämlich zu einem großen Kreuzzug gegen die großen Bestien aus und wollte auch diese ausrotten. Da diese Bestien in sehr vielen Dörfern einfach mal für so viel Blutzeug gesorgt haben, dass da die Leute sich einfach nicht ernähren konnten in der Zwischenzeit. Alleine um mal auszusehen, um Feuerholz zu holen, war mitunter gar nicht möglich. Und das hat er halt nicht eingesehen, vor allem nachdem er in die Bräuche des Orts und halt auch deren Gepflogenheiten unterwiesen wurde. Dann hat er gesagt, okay, nee, müssen wir jetzt mal alle zusammen an einem Strang ziehen. Und auch die kompletten Ritter oder die meisten jedenfalls der Ritter und Mitglieder des Ordens sowie auch viele andere Ritterorden zeigten große Begeisterung und machten mit und zeigten Engagement. Und im Rahmen dessen, als diese Strategie von dem Löwen so langsam durchschien, da kam dann halt auch das militärische Genie von ihm halt zur Geltung. Und er hat einen Sieg nach dem anderen halt eingefahren. Immer mehr Bestien wurden gekillt und daraufhin, weil die Städte und Dörfer nicht mehr so bedrängt wurden, kam halt auch einfach immer mehr, natürlich auch durch die Siege und durch sowas wie Heldentum, begeisterte Jugendliche oder Kinder strömten zu den Ordensfestungen, um halt dort als neue Rekruten aufgenommen zu werden. Und das führte zu einer nie dagewesenen Anzahl. Genau, aber das hört sich ja natürlich alles wie ein Erdrutschsieg an. Aber trotz, ich sag mal, Proto-Space Marine-Rüstung und Einschussboltern und etc. War es nicht möglich, das schnell über die Bühne zu bringen. Wir sprechen hier von einer ganzen Welt. Und zwar, ich glaube, die Wälder waren ja schon Kontinent überspannend, also die waren ja riesig, diese Wälder. Das ist ja. Für die aus der neueren Literatur oder die zum Beispiel die von Dan Abnett, das erste Tanith hören, die sind ja auch von einem Waldplaneten gekommen. Das sind einfach Wälder, da sind die Bäume auch ein bisschen größer als nur 10 Meter. Also,
ja, ja, und Endor. Auch quasi, als ob der Wald so ein eigenes Leben hat. Ne? Also der, wenn man den ja. nicht regelmäßig rotet, dann kann es sein, dass der dir am nächsten Tag irgendwie direkt an deiner Burgmauer steht.
Und noch dazu die Deckung gibt für die fiesen Viecher, die sich natürlich auch gerne in der Nähe der Dörfer und so aufhielten. Und von so, um da schnelle Beute zu machen. Yes. Naja. 10 Jahre hat auf jeden Fall die Kampagne gedauert, bis nahezu alle Bestien getötet wurden. Und im Laufe dieser Kampagne haben dann aber auch Traditionalisten, die Bedenken hatten, was die Tradition auf Caliban angeht, die waren nicht so richtig angetan, also einige. Und natürlich gab es halt auch schon immer auch Neider in deren Umgebung. Da, wo Macht Hader. Entsteht, Hader. Nee, Neider. Macht Neider, Hader. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Leute, die eher nicht so gut zu sprechen waren. Aber ich glaube, einer der größten Orden, die wurden auch in der Literatur bezeichnet, der Orden, der Lupus-Orden oder so. Oder Orden der Wölfe oder wie hieß der noch? Des Lupus, genau. Die hatten sogar.
Ist auch eine schlimme Krankheit, Lupus, ne?
Auch das. Aber ich sag mal, du kommst nicht auf die Idee, unterhalb oder mit dieser Erkrankung dir riesige Bestien im Burghof zu halten. Und das hat nämlich dieser Orden gemacht. Und beim letzten Angriff auf diese Ordensfestung kam dann halt auch nochmal so, ich sag mal, die. Also, der Löwe war nicht immer gnädig, kann man nicht sagen. Und nachdem er gemerkt hatte, was die da halt veranstalten, also die Ritter seines Ordens getötet durch Bestien im Burghof, da hat er gesagt, okay, wir machen alle platt, und der Ritterorden wurde bis auf den letzten Mann ausgemerzt. Und das war bestimmt nicht der einzige Orden, aber im Großen und Ganzen haben sie es dann geschafft. Und am Ende des Feldzugs war natürlich die Ehrung und alles, Lorbeeren, schieß mich tot, natürlich riesig und enorm groß. Und der Titel des Großmeisters, des Ordens, all das wurde halt Lionel Johnson zugeschanzt. Und
er ist klingt ja so, als ob das nicht mit rechten Dingen zugegangen wäre.
Nein, also er hat sie ja schon verdient. Aber er
sagst du.
Aber er sieht das halt eher so als, er hat ihm ja überhaupt keine Bedeutung beigemessen. Also dem war das einfach irgendwie so eher wie eine lästige Fliege. Also er hat das auf der einen Seite eher so abtun wollen, auf der anderen Seite gab es, wie ich vorhin schon meinte, Pech und Schwefel, einen Luther, der das alles mitgemacht hat und mitbekommen hat. Natürlich war er als Mentor, galt auch zu dem Zeitpunkt noch als Mentor von Lionel Johnson, obwohl das absolut kein Stellenwert mehr war. Das war bei weitem nicht mehr seine Rolle. Und das registrierte er auch. Und er merkte das auch an dem Berg an Ehren und Lorbeeren, die halt der Löwe einfuhr. Und da kam halt so langsam.
Zurecht.
War ein bisschen, das war nicht so cool, was er da irgendwie empfand dabei.
Sagst du, der Luther did nothing wrong, oder was?
Bitte?
Sagst du, der Luther did nothing wrong,
Lukas? Nee. So, Lukas. Ich sag zurecht.
Zurecht hat er die ganzen Lorbeeren bekommen.
Ach so,
ja. Ja, natürlich. Aber dann hörst du das so und ja, auf jeden Fall taucht es halt einer dieser Neider, da taucht so ein bisschen Neid auf über die Triumphe seines eigentlichen Bruders. Und das macht schon so ein bisschen Ungemach und eine kleine Wunde trat, sag ich jetzt mal, in dem Geiste Luthers auf, die in den folgenden Jahren eitern sollte.
Ja, währenddessen, so begab es sich, dass der große Kreuzzug sich natürlich immer weiter ausbreitete und auch an Caliban vorbeikam. Es kam dem Imperator zu Ohren, dass da ein riesengroßer Mann unterwegs ist, der eigenhändig über 100 Jahre nackt Monster erwürgt hat. Und da denkt er sich, das ist einer meiner Söhne, bestimmt. Was denn?
Nee, alles gut.
Du haust hier aber auch welche raus. Ich habe mir doch das vorhin fand ich schon super, von Slanisch. Penisbewehrte Fühler fand ich super, das Wort.
Ja. Ich will ja bildlich sprechen, damit sich die Leute das auch alles so vorstellen können. Ne? Berserk ist übrigens auch super für sowas. Da hast du auch ganz viele geile Riesenmonster. Und es wird halt relativ kleine Schar ausgeschickt, weil also der Imperator hat seine erste Legion nicht in Masse dabei, sondern die ist ja in der ganzen Galaxis verteilt, um Kreuzzüge zu führen. Und eine kleine Schar von etwa 500 Mann sollte dem Imperator vorauseilen. Und sollte schon mal die Ankunft des Imperators schon mal vorbereiten. Ne? Die trugen ihre schwarzen Servorüstungen und beim ersten Auftreffen auf die Bewohner Kalibans wurden da halt bei den Kalibanaken, man weiß es nicht, wurden die auf jeden Fall Kalibaner, meinst du?
Mhm. Kalibanetten,
ziemlich sicher.
Ja.
Langweilig. Okay, bei den Kalibanern erweckte das Bild von diesen quasi Riesen in schwarzen Servorüstungen, ne, die gehörten der Schar des Todes an und waren deswegen auch mit Symbolen des Todes halt geschmückt. Und das erweckte halt Bilder und Erinnerungen an alte kalibanische Legenden und Mythen wieder zum Leben. Und kam halt diese Schar dunkler Engel an der Festung des Ordens dann irgendwann an. Und als sie dann den Löwen zu Gesicht bekamen, knieten sie vor Ehrfurcht nieder, weil die halt ihren Genvater in ihm erkannten. Allerdings dachte sich der Löwe, also kann ja jetzt jeder hier sein, ne, wie er da gekommen ist, also er ist ja nicht der Vertrauensvollste, deswegen ist jetzt erstmal sein Enthusiasmus hält sich in Grenzen und er denkt sich, ich muss diese Jungs hier erstmal prüfen, um zu gucken, was die denn überhaupt so drauf haben, ne? Weil ich habe hier schon meinen Orden, die sind ja auch schon stabile Jungs, gucken wir mal. Und fordert er den Hauptmann der Kompanie persönlich zum Duell. Ist jetzt nicht das fairste, die fairste Prüfung, sage ich jetzt mal, aber der Hauptmann nimmt an und trägt halt eine Terminator, eine Kataphrakti-Rüstung und stellt sich zum Kampf. Ist allerdings eine ziemlich schnelle Kiste und der Hauptmann wird in den Staub geprügelt, aber allein, dass er sich halt dem Löwen gestellt hat und der halt schon auch in diesem Kampf sieht, okay, der ist jetzt natürlich, ich bin dem über und zwar so richtig, aber der hat schon was drauf. Dadurch verdient er halt den Respekt und der Löwe nimmt seinen Platz als Primarch der ersten Legion an und nennt sie auch von da an seine dunklen Engel, ne? Seine Dark Angels. Kurz darauf trifft der Imperator an der Festung ein. Die treffen sich, haben wir auch schon mal an anderer Stelle beschrieben. Lionel Johnson weiß sofort, wer er ist, ne? Also die sehen sich und Lionel Johnson wird seiner selbst gewahr und seiner Rolle, die er von da an zu spielen hat. Caliban wird formell in das Imperium der Menschheit aufgenommen, ne, in die Compliance. Und direkt beginnt man sehr zur Freude oder Nicht-Freude der Grünen auf diesem Planeten mit dem Abholzen, Roden, Ausbeuten des Planeten. Generationen von Jugendlichen werden geerntet, um die zu Space Marines umzubauen. Die imperiale Armee erhebt Anspruch. Die müssen ihren Zehnt abdrücken, auch in Menschen, Regimenter werden ausgehoben und nachdem damit fertig ist, ich weiß gar nicht, ob das später noch vorkam, das Mechanikum kommt natürlich auch noch an, fängt an den Planeten zu industrialisieren und halt zugleich auszubeuten. Wie man es nimmt, so oder so, es war ein sehr schicksalshafter Tag für Caliban und alle Leute, die auf diesem Planeten leben. Ob jetzt zum Guten oder zum Schlechten, sei mal dahingestellt. Ja, nee, doch, durchaus zum Schlechten. Fällt mir da gerade mal ein. Ist ja nicht mehr viel von da. Gut, aber ja, so kam es, dass die erste Legion mit ihrem Primarchen vereint wurde.
Yes. Genau, und dann gab es natürlich das eine große Ereignis, an dem Vater und Sohn vereint werden sollten, als der Imperator nach Caliban hinabstieg, um den Löwen als seinen Sohn anzunehmen, etc., etc. Dieses große feierliche Ereignis wurde dann überschattet von einem versuchten Anschlag auf den Imperator durch einen der Ritter des Ordens, vereitelt natürlich durch den wunderbaren Zahariel, den wir vorhin schon hatten, Bezwinger eines kalibanischen Löwen.
Wie wunderbar ist der genau?
Der ist schon ein geiler Typ auf jeden Fall. Also der ist die Hauptfigur der ersten beiden Dark Angels Romane und später auch ein wichtiger Ratgeber des guten Luther. Und ich glaube, der ist auch noch mal... Also es gibt so Gerüchte, dass er im 40k-Lore gegebenenfalls immer noch eine wichtige Figur sein könnte.
War der nicht auch latentionisch aktiv?
Bitte?
War der nicht auch latentionisch aktiv?
Ja, ja, nee, irgendwas? Nee, der ist nicht nur latent, der ist, der wird zum Psioniker ausgebildet, ja, genau.
Ja, ja, genau.
So ist aber nicht Cypher, ne, oder?
Oder ist ja, also da gibt es halt so Gerüchte. Ich meine, also ich glaube, er wird tatsächlich irgendwann der Lord Cypher. Das ist ja ein Titel. Ich weiß aber nicht, also da bin ich zu wenig drin, keine Ahnung. Genau, also ja, der Anschlag konnte verhindert werden. Diese aufrührerische Bande wurde hingerichtet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da nicht alle aufgegriffen werden konnten. Wird alles ganz toll in dem ersten Dark Angels Roman, der meiner Meinung nach unterbewertet ist. Ganz toll beschrieben alles, kann ich sehr empfehlen. Wer das nochmal in malerischen Worten ausgeführt haben möchte. Genau, und der Rat der Meister der ersten Legion auf dem Fernplaneten, oh, wie hatten wir uns nochmal geeinigt? Grammarur? Grammaire? Erfuhr davon, okay, Grammaire. wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass der eigene Primarch gefunden wurde und man vereint werden soll. Aber mal wieder waren sie von Uneinigkeit zerrissen und Scham und Stolz spaltete sie. Vor allem, weil sie halt gerade zu diesem Zeitpunkt, das hatten wir ja auch in den Dark Angels Folgen schon besprochen, nicht mehr die glorreiche Erste war, die sie mal waren, sondern da schon den ein oder anderen gravierenden Rückschlag hinnehmen mussten.
Mhm.
Und genau, ne, also da war dann durchaus einiges an Reue über den Zustand der Legion am Start, indem sie dann die Legion an den Primarchen übergeben würden. Und genau. Jetzt habe ich, sorry, ganz kurz, Faden verloren.
Alles gut.
Genau, und überall in der Galaxis ging es halt den Dark Angels ähnlich. Manche versuchten irgendwie sich in der Schlacht zu beweisen und hervorzutun und so dem Löwen zu gefallen aus der Ferne. Und andere sind dann zu ihm gereist und haben ihn um Vergebung gebeten. Er selber wurde aber tatsächlich vom Imperator mit nach Terra genommen und dort unterwiesen und in die Pläne des Imperators eingeweiht. Soweit der Imperator seine Söhne in seine Pläne einweiht.
Mhm. Was ja auch später dann auch mal wieder Problemchen gibt, ne?
Auf jeden Fall. Genau, und diese 500 Astartes, die den Imperator nach Caliban begleitet haben, das hatten wir ja tatsächlich auch in der letzten Folge besprochen, haben dann ja auch eine herausgehobene Position innerhalb der Legion gehabt. Sie haben halt zum einen den Löwen so ein bisschen versucht zu lesen und ihn und die Legion zueinander zu bringen. Und zum anderen haben sie halt auch Anwärter des Ordens
auf ihre Tauglichkeit geprüft. Es wurde da auch eine ganze Menge an Leuten, die, glaube ich, eigentlich zu alt waren, so wie Luther ja auch, wurden da halt dann nochmal umgebaut, ne, zu so Halb-Astartes.
Ja.
Genau. Nico, wie geht's weiter?
Jo. Ach so, sorry. Genau. Da wurde auf jeden Fall schon mal ordentlich ausgelesen unter den ganzen Rekruten der Ritterorden. Da gab es ja nicht nur den einen Orden, es gab ja immer noch andere Ritterorden, die sich der Sache des Löwen angeschlossen haben, aber dennoch ihre eigenen Traditionen und Gepflogenheiten leben und zelebrieren. Und das führte natürlich auch schon in der Vergangenheit zu Fehden unterhalb der Ritterorden, die sie jetzt nun bei diesen Wettkämpfen, die stattfanden, um halt die Rekruten zu schulen, die Besten auszuloten, nur der Stärkste und Fähigste kommt natürlich immer weiter. Die haben das natürlich ausgenutzt, um dort in diesen Wettkämpfen ihre Fäden im Kampf direkt auszutragen. Das fanden aber diese 500 ersten Legionäre, die natürlich da die solche Wettkämpfe beobachteten, überhaupt nicht witzig, weil die Space Marine Legion an sich in ihrem Ziel und Willen geeint auftreten. Und deswegen haben sie wirklich früh den Löwen darauf angesprochen und der sorgte dann, oder der war ja nun der Anführer des Planeten, kann man ja nicht anders sagen, und sorgte dafür, dass auf sein Geheiß die Ritterorden im Einzelnen aufgelöst werden und alle zusammen an sich nur noch der ersten Legion unterstellt wurden. Ist natürlich ein extrem drastischer Schritt und das kann auch nicht einfach so über Nacht gemacht werden, weil sehr, sehr viele Ritter, vor allem die Alteingesessenen, auf ihre Tradition sich beriefen und das gar nicht so gut fanden. Aber als der Löwe das einmal nochmal wirklich mit Klartext aussprach und auch sagte, was passiert mit denjenigen, die da sich nicht dran halten, da verstummten die meisten. Jedenfalls alle laut, aber im heimlichen Kämmerchen im Hinterzimmer waren immer noch einige dagegen und drehten so auch ihr eigenes Ding. So, nach der ersten Rekrutierungswelle der ganzen Rekruten für die Astartes kam tatsächlich die imperiale Armee auf diesem Planeten, die gerade voll auf dem Kreuzzug waren und auch Nachschub brauchten und hoben tatsächlich aus der Bevölkerung, die ja eigentlich schon geblutet hatte für die Rekruten der Astartes, hoben weitere Hilfstruppen aus. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, schröpfte die Bevölkerung, aber zumindest wurde einiges mitgenommen an Menschenmaterial. Und genau, wie Dennis das schon meinte, und im Anschluss kam auch noch das Mechanikum mit gigantischen Maschinen. Die werden, meine ich, auch im ersten Roman sehr schön beschrieben, wie sie den Planeten in einem Affenzahn anfangen umzugestalten und Wälder platt zu machen und täglich, also da können sich unsere Raubbauer an unserem Planeten hier noch eine Scheibe von abschneiden.
Mal ein Beispiel dran nehmen.
Oder ein Beispiel dran nehmen, genau. Wenn ihr es mal richtig durchziehen wollt, dann schafft ihr auch am Tag mal 100 Kilometer Wald. Warum denn nicht?
Luschen. Mir würd's ja schon reichen, wenn die hier mal so eine Autobahnbrücke innerhalb von einem Monat mal hinbekommen irgendwie.
Boah, auf jeden Fall. Wir in Hamburg sind ja einiges gewohnt an Großbauprojekten und vor allem an brachliegenden Großbauprojekten. Mhm. Mit dem Mechanikum und solchen Maschinen an unserer Seite wäre das alles kein Thema. Aber im Rahmen dieser ganzen Abbauaktion finden aber auch immer so kleine militante Aktionen statt, um halt auch Schaden an der fortschreitenden Industrialisierung des Planeten irgendwie anzurichten. Also da gibt es immer noch so den einen oder anderen, der da so ein bisschen versucht, da nochmal gegenzuhalten.
Technikfeinde, Fortschrittfeinde.
Ja, auf jeden Fall. Luther und halt auch die anderen Rekruten, die schon älter waren, die unterzogen sich genau also die waren einfach zu alt für diese Implantierung von Genmaterial und deswegen wurden die halt umfangreichen genetischen, chirurgischen und biochemischen Optimierungsverfahren unterzogen, um die Stärke, Ausdauer und Reflexe auf wirklich übermenschliche Werte zu steigern. Da kann sich jeder Sportler heute mal ein Beispiel von nehmen, wenn wir schon dabei sind. Und die wurden dadurch tatsächlich auch größer, stärker, vitaler, schneller als jeder normale Sterbliche und natürlich auch langlebiger als Normalsterbliche. Aber, und das muss man ganz klar nochmal in den Vordergrund schieben, es waren keine echten Astartes. Genau. Und
yep.
Das ist natürlich gerade für einen, der schon all das gerade so mitmacht, wie Luther, mit dem, ich sag mal, Nicht-Anerkennen seiner Ehrung, die er vielleicht so gebracht hat und dem Ganzen, mein Bruder oder mein Sohn oder was auch immer, mein Freund ist da irgendwie auf anderen Kursen unterwegs, das fällt ihm schon alles irgendwie schwer. Und auch anderen Älteren fällt es natürlich schwer, wir nehmen das wahrscheinlich schon eher hin, dass die jetzt zwar hochgerüstet sind, aber dennoch, dass ihre einstigen Knappen und junge Ritter aus dem Orden, die unter ihnen gedient hatten, die jetzt aber halt weitaus mächtiger waren als sie. Und das nagt an denen. Und bei Luther eiterte dadurch diese Wunde, die in seinem Geist schwerte, auch nur weiter. Ansonsten übernahm Luther auch weiterhin auch gehobene Posten, beziehungsweise diente als Stellvertreter des Löwen in der Legion. Er würde sich auch gerne auch auf praktischem Felde beweisen, aber da ist der Löwe noch nicht so hinterher. Und das ist halt, es nagt einfach sehr an ihm, dass trotz seiner Erfolge, die er erzielt hat, und die Tatsache, dass er halt kein vollwertiger Astartes ist und dass die anderen auch das wissen und er denkt, dass er dadurch auch verachtet wurde. Was wahrscheinlich gar nicht so ist, weil er ja nun wirklich ein großer Typ war vom Stand der Dinge und seiner, ich sag mal, auch seiner Lore, die er um sich geschaffen hat. Also das ist ja nicht zu verachten. Aber das alles nagt an seinem Geiste.
Ich meine, das kennt man ja auch, ne? Wenn man in so einem Verschwiegenheitskult da quasi ganz viel mit sich und seinen Gedanken alleine gelassen ist und immer wieder über das irgendwie die Gedanken kreisen lässt und bla, und der ist ja mit seiner vermeintlichen, also seine vermeintliche Unzulänglichkeit ist ja offensichtlich gegenüber seinen Astartes, ne? Und dann natürlich dieses so, ich war hier eigentlich der Paragon, ich sollte hier den Planeten mal irgendwann vielleicht sogar mal schmeißen, weil ich hier der Geilste bin. Ne? So.
Ja.
Aber dafür hatte der Löwe gar keine Gedanken, denn der war auf Terra und wurde erstmal in die Mechanismen und so weiter des Imperiums eingeführt, aber der war nicht gerade der Beste da drin, sich Freunde zu machen. Das liegt halt daran, dass er halt eher verschlossen und geheimniskrämerisch war und kam seinen Primarchenbrüdern auch eher mürrisch und griesgrämig vor. Der sich halt auch nicht gern irgendwie mal einen Ratschlag abholte, für schon gar keinen Ungefragten. Weil der war halt eher ein Pragmatiker ein Mann direkter Taten. So erfuhr er halt auch, dass der Krieg, den er da auf Caliban quasi im Kleinen geführt hat, nicht mit der Ausmerzung der Monster auf diesem Planeten zu Ende war, sondern dass quasi das Universum, was vor ihm lag, ein größeres Caliban darstellte, das halt auch nun mal voller Monster ist und Feinde der Menschheit, die bekämpft und ausgelöscht werden müssten. Und so hatte der halt für sich eine neue eigene Aufgabe, und zwar das Töten. Das hat er ja eh schon perfektioniert, für sich im Kleinen und fing dann halt Lärm draußen und fing dann halt auch an, die Legion nach seinen Gedanken und Zielen dementsprechend zu formen. Und das ziemlich radikal. Der hatte jetzt weder irgendwie Sinn für ritterliche Ideale, wie Sanguinius die vertreten hat, oder halt diesen Perfektionismus und Ästhetikwahn, den Fulgrim hatte, ne? Also irgendwie sagt er irgendwie mal, ich weiß gar nicht, ich glaube, das kam in dem Fulgrim-Roman vor, ne? Dass Krieg ja immer ästhetisch sein müsste, sonst würde es sich gar nicht lohnen, den überhaupt zu führen, ne? Was für Unsinn. Das hatten wir ja in der einer der Dark Angels Folgen. Lionel Johnson sieht Krieg als das, was er ist. Ne? Es ist nichts Schönes daran und nichts. Es ist halt einfach eine sehr, sehr stumpfe Notwendigkeit. Und wenn es eine Notwendigkeit ist, warum sollte man sich dann in irgendeiner Form zurückhalten? Ne? Krieg ist immer total und also das Mindestmaß an Outcome ist Vernichtung des Gegners. Ne? Oder allem anderen drumherum. Naja, und da er als erster Primarch vom Imperator geschaffen wurde, sah er sich halt, oder war er halt dadurch zugleich etwas mehr, ne, als seine Brüder auch, aber auch etwas weniger, ne? Also der war schon unmenschlich in seiner Radikalität, sage ich jetzt mal. Im Prinzip eine One-Man-Army schon auf Caliban gewesen, ne? Und halt immer mit dem Kopf durch die Wand und mit dem Schwert voran. Ja, irgendwie sowas wie ich sag jetzt mal, eine Vorstellung von Gnade besaß er gar nicht. Ne? Also so, das sind so Sachen, wo er halt auch mit dem Gilliman zusammenstößt, weil Gilliman ist deutlich menschlicherer Primarch, der ja auch sehr viel Verständnis von Planung und so hat, ne, diesen ganzen Hintergrundkram. Das kann der natürlich auch alles, der Löwe, aber er sieht da halt wenig mehr Sinn drin, als halt einfach, okay, wo kriege ich jetzt so viel wie möglich Atombomben an den Start, damit ich jetzt hier auf den Gegner setzen kann, damit wir schnell weiter können. Alles Weitere ist da wenig.
Beste.
Ja. Aber so kann der Löwe es halt auch mit allen seiner Primarchenbrüder aufnehmen. Ne? Also er wird halt immer wieder im Prinzip als der stärkste einzelne Kämpfer beschrieben. Aber das ist ja so ein typisches Games Workshop-Ding. Das werden andere Primarchen auch. Ne? Also auch der Khan sollte, ja, irgendwie, habe ich mehrfach gelesen, ist eigentlich der stärkste Schwertkämpfer.
Ja, und Sanguinius.
Sanguinius ist der stärkste Kämpfer. Es ist halt immer
Nico,
so, wie es gerade passt. Ne?
Ist Nico der stärkste auch von allen.
Ja, aber Vulkan ist ja nicht der beste Kämpfer. Das wird
ja
auch immer wieder raus.
Halt
der ist halt einfach nur, scheiß stark. Ja. Ja. Ne? Aber ich glaube schon, dass also der Löwe würde wahrscheinlich mit Vulkan ziemlich den Boden aufwischen. Weil der halt einfach überhaupt kein Verständnis für Zurückhaltung da hätte, ne? Und Vulkan wäre dann ja wahrscheinlich so, der wird das erstmal so, komm, lass uns doch mal reden, so, ne? Wahrscheinlich wäre ein Kampf zwischen dem Löwen und Sanguinius oder dem Khan mal sehr interessant gewesen. Ich meine, der Khan dickstiefelt ja auch Mortarion ziemlich klar. Gegen Perturabo wahrscheinlich auch sehr interessant. Aber naja, auf jeden Fall ist der Löwe in der Lage, jeden seiner Brüder mehr oder weniger in ihrem Spezialbereich zumindest die Stirn zu bieten. Ne? Wenn nicht sogar zu übertrumpfen. Außer Perturabo, von dem wird er natürlich komplett übertölpelt, weil Perturabo viel, viel klüger ist.
Hinterlistig.
Vorausschauend. Das sind böse Worte. Da reden wir an anderer Stelle mal drüber. Ja, Perturabo-Folge kommt. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ach ja, genau. Aber weil er natürlich auch so krass ist und halt schon ein Planet voller erwürgter Monster hinter sich gelassen hat, hat er halt auch eine sehr, sehr starke Selbstsicherheit, was ihn halt auch als arrogant hier und da schon mal dastehen lässt und ihm halt wenig Freude hinterlässt. Ne? Ich meine, der ist ja auch bei Imperium Secundus. Er eilt ja dann, der merkt ja, okay, hier nach Terra kommen wir nicht hin. Die hacken da irgendwas gerade auf McCrack aus. Eilen wir da mal hin. Und als er ankommt, Gilliman ist ja sichtlich erleichtert, ne, dass der Löwe da ist, um da Unterstützung zu bringen. Das ist eine relativ lustige Szene, weil die sich dann ja auch, die lachen dann so ein bisschen so, ja, haha, wie schön, dass du da bist. Und so, ja, hast Glück gehabt, dass ich das hier so vorfinde. Und der so, wieso? Ja, weil ich dich halt sonst einfach hier und vor allen Leuten den Kopf abgeschnitten hätte. Und alle so, haha, lustig, ja, schön, cool, dass du da bist. Super. Tolle Szene.
Der hatte ja auch schon eine Sturmkompanie in den Sturmkapseln drin. Als er
ankam. Ja, das hat
die ja auch gescheppert. Und die hat ja fast sogar gescheppert. Das hatten wir, glaube ich, schon mal in irgendeiner anderen Folge mal gedroppt. Da hat ja dann, es war ja das Aufeinandertreffen eher von vier Primarchen. Er hatte ja in seinem Schiff irgendwie ein kleines Nesthäkchen mitgebracht. Und zwar Konrad Kurze, den Night Lord. Und der hatte dann, glaube ich, irgendwie quasi auf den großen roten Button gedrückt und diese Sturmkompanie wurde runtergeballert auf den Planeten. Und aus Nettigkeit hat Gilliman dann noch irgendwelche Schutzschilde runtergefahren, weil sonst wären die alle sehr doll tot gewesen. wilder Erstkontakt,
fand ich. Im Laufe der... spricht gleich einer von euch über Conrad Curse noch, zufällig?
Nee, ich nicht.
Nein.
Okay, weil im Laufe der Jagd auf Conrad Curse wird ja auch, eigentlich sollte der Löwe ja nicht so ganz radikal mit der groben Kelle da agieren, weil man sollte ja irgendwie McCrack schützen und sowas, aber der bombardiert auch McCrack, ne? Auch relativ großflächig, meine ich, ne? In der Hoffnung, Conrad Curse damit auszuschalten. Ja. Du kannst halt der Sonne nicht verbieten zu strahlen, ne? Das ist.
Ich muss aber bombardieren. Das ist mein MO. Da rück ich nicht von ab.
Naja, so wie er ist, bringt er natürlich, wie gesagt, auch einen neuen Wind in die Legion, die er da erbt. Denn zu dem Zeitpunkt ist die erste Legion zersplittert, auseinandergezogen. Es gibt internen Stress ein wenig und dadurch, dass die halt schon diesen langen großen Kreuzzug führen, der die halt quasi über die Galaxis verteilt hat, sind die halt abgekämpft, verlieren aber auch ein bisschen ihre eigene Position, denn als erste Legion, die da schon sehr, sehr früh aktiv gewesen ist auf Terra, wir erinnern uns, Verteidigung des Imperialen Palastes gegen die letzten Thunder Warriors, oder vermeintlich letzten. Und so wurden die halt auch als Mentoren für ihre nachrückenden Legionen eingesetzt, weil die nur die meiste Erfahrung hatten. Aber ja, über Jahrzehnte des großen Kreuzzugs, der Kriegsführung, überall da, wo es brennt, haben die halt mit und mit ihre eigenen Weisheiten erlangt, ne, und ihr eigenes, ihren Ars Belli sozusagen. So wurde das halt immer weniger, ne, diese Mentorenposition, dass das nützlich gewesen wäre oder nötig gewesen wäre. Und ja, man wollte halt nicht zu sowas wie auseinandergerissene Garnisonsdienst-Heinis wie die Iron Warriors irgendwie degradiert werden. Und so war es halt für die Legion so eine Art Wiedergeburt, da der Löwe sie halt zu dem schmiedete, ne, zu der absoluten Vernichtungsmacht, die sie dann halt später sein sollten.
Genau, und er verbindet halt die kalibanischen ritterlichen Traditionen mit dem bisherigen Stil der ersten Legion. Und wir hatten es ja gerade schon, dass es so mit so großen Feiern, pompöse Anlässe, das ist nicht so das Ding der ersten Legion. Und ja, auch so, ne? Also sie haben ihren Primarchen wieder, aber das ist jetzt nicht so ein Ding für irgendwie, wir machen hier einen Planeten platt, um irgendeine Parade abzuhalten, sondern es ist eher so, okay, unser Vater ist da, jetzt müssen wir aber nochmal richtig zeigen, dass wir es auch, dass wir es würdig sind, Teil der Ersten zu sein.
Wir machen einen Planeten platt, einfach um den Planeten platt zu machen.
Genau, das ist natürlich, das ist immer gut, ne? Weil dann kann man auch Papi zeigen, dass man ihn lieb hat. Aber genau, und dementsprechend die Krieger der ersten Legion verdoppelten ihre Anstrengungen, hatten wir ja schon gesagt. Und scheinbar ist es auch so, dass sich der Löwe selber jeden Trupp angenommen hat, ihn geprüft hat, zum Teil sich auch von ihnen hat prüfen lassen, ob er würdig ist, sie zu führen. Und durch Taten und Können führte und nicht durch große Worte oder leere Versprechungen, ne, sondern wirklich mit der Klinge in der Hand. Und im Zweifelsfall geht's dann auch mal nur in Unterhose in die Übungskäfige, ne, wenn jemand sagt, du bist ja hier nur so ein großer Labersack. Und so schafft er es geht's dann innerhalb
weniger. Will ich sehen.
komme ich später nochmal ganz kurz zu. Und innerhalb weniger Standardjahre schaffte er es dann, die komplette Legion, fast 100.000 Krieger, das ist schon eine stolze Zahl auf jeden Fall, zu versammeln und auf der uralten Festung der ersten Legion auf Grammire zu versammeln. Und dort erhielt er dann den Titel Großmeister der ersten Legion, der Sechs Flügel und der hohe Präzeptor der Kriegerorden der ersten Legion. Und genau, da wurde es dann alles versammelt, verbunden und die Krieger die Astartes der Dark Angels, die in dieser Festung versammelt waren, nun die Eide sprachen und den Pakt mit ihren Primarchen besiegelten. Und dieser Eid ist in den Büchern des Rates der Meister folgendermaßen verzeichnet.
Wir sind die Engel in der Finsternis. Für uns gibt es keinen Frieden, kein Ende außer Krieg und Tod. Wir werden nicht in den goldenen Hallen der Zukunft der Menschheit wandeln, sondern entschlossen in den Schatten jenseits stehen. Solange wir atmen, wird dieses Imperium nicht fallen und wir werden keine Niederlage erleiden. Denn ich schwöre jeden Krieger, jeden Tropfen Blut der Legion im Namen des Sieges, koste es, was es wolle.
Antike Voxaufnahme des Eides des Primarchen Lionel Johnson an seine Legion. Circa M30.
Ja, das ist auf jeden Fall ein stolzer, cooler Eid, den da Lionel Johnson an seine Legion raushaut. Ich finde es schon ziemlich cool. Mhm. Auf jeden Fall. So, und wie soll es denn anders losgehen? Natürlich ab in den großen Kreuzzug und in die darauf folgende oder daraus resultierende Horus Heresy. Da wollen wir jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen, weil die erste Legion hat mit am meisten Nebentätigkeiten und Geschichten, die man hier erwähnen könnte. Also als ich das Skript geschrieben habe, ich wusste nicht, wo ich anfangen oder aufhören sollte. Es ist gigantisch. Also das sind auf jeden Fall spannende und große Kämpfe und Erfolge. Und wir wollen hier nur zumindest einen kleinen Einblick mal euch zeigen.
Und ich würde sagen, wir haben ja auch... Oh, Entschuldigung. Wir haben ja auch schon in den zwei Dark Angels Folgen und in der jetzt bisherigen Stunde auch schon extrem viel angeteasert. Wenn jemand da noch mal genauer reingehen möchte, kann man ja euch wahrscheinlich gerne anschreiben und dann sagt ihr auch noch mal, in welchen Büchern man das nachlesen kann. Oder man, ja, wenn jemand sich nicht zu helfen weiß, könnt ihr auch mir schreiben.
Ja, stimmt. Ja. Eigentlich müssten die dich anschreiben. Das ist vor allem deine Legion.
Ja, ihr dürft mir alle schreiben.
Aber nun kommen wir zu einem jemand anders, der ebenfalls am liebsten seine Legion das nennen möchte. Beziehungsweise nicht seine Legion, sondern seinen Orden. Düm, 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 düm. Nee, kleine, ich wollte unbedingt noch mal ein, zwei Worte zu Luther erzählen. Und zwar, während der große Kreuzzug nun auszog und unterwegs war und ruhmreiche Taten vollbrachte, befahl Lionel Johnson Luther relativ früh im Kreuzzug die Rückkehr nach Caliban, was schon mal so an sich irgendwie so ein kleiner Schlag in den Nacken war. Und dort sollte er nämlich die Auswahl und Ausbildung der neuen Aspiranten überwachen. Das empfand Luther tatsächlich als eine Aufgabe, die eher als Kränkung angesichts der Tatsache, dass er nicht an der Seite seines Freundes auszog, um halt sein Kampfgeschick zu beweisen und so weiter. Das empfand er schon eher als Kränkung. Also wieder ein Schlag in die Bresche, in diese schwerende, mittlerweile wirklich ekelhafte, riechende Wunde wahrscheinlich, die ich morgen Abend bestimmt wieder auf Arbeit riechen werde. Ich meinte...
Cool.
Da hätte er nur zu dir kommen müssen, ne? Und alles wäre gut gewesen. Mann, Mann, Mann.
Alter, ich hätte einfach ein Beratungsgespräch gemacht. Hey Luther, erzähl doch mal, wo drückt der Schuh? Oder die Rüstung, oder was?
Ich mach dir einmal die Wunde sauber, wir machen schön Verband, übermorgen kommst du einmal zur Wundkontrolle.
Erstmal schöne Wadenwickel, alles so wie es sein muss. Wundkontrolle, ja. Naja, auf jeden Fall, das war auf jeden Fall wieder so ein Schlag in die Magengrube. Und ungefähr 941 M30 war Luther wieder zurück auf Caliban. Und nicht nur er empfand es als Strafe, wieder dort zu sein, sondern auch viele Dark Angels erkannten oder hatten zumindest das Gefühl, dass es als Strafe für Luther galt, warum auch immer, dass es aber so ein bisschen als Ehre maskiert war, dass er jetzt seine Mentorenfähigkeiten auf die Aspiranten halt umwälzen sollte. Aber niemand hat das natürlich laut ausgesprochen, weil keiner wollte den Zorn des Primarchen oder halt von Luther selbst heraufbeschwören. Deswegen hat das keiner offen ausgesprochen. Jedenfalls zu allem Überfluss, genau in dieser Zeit des großen Kreuzzugs oder eher gegen Ende des großen Kreuzzugs, hat tatsächlich Luther auf eigene Faust mit der Garnison der Dark Angels von Caliban auf ein Hilfegesuch von Horus himself reagiert und hat jetzt gar nicht erst noch großartig auf die Erlaubnis des Löwen gewartet, um halt auch mal sich selbst wieder unter Beweis zu stellen, hey, ich kann das, ich bin hier der Stellvertreter von dir, Luther, ich kann das. Und ist losgezogen und da haben die auch an der Seite, ich glaube, da waren auch die Death Guard mit an Bord, die haben auf jeden Fall diesen Konflikt gewonnen. Und bei der Siegesfeier, da erschien tatsächlich dann Lionel Johnson, auch wenn er sich vorher nicht blicken lassen oder Botschaft überbrachte, da tauchte er auf und hat tatsächlich auch Luther sehr stark oder sehr scharf zurechtgewiesen.
Wie so ein Schuljunge, ne? Der hat den echt so ohne Abendessen ins Bett geschickt vor seinen Freunden, ey.
Ja.
Das ist wirklich. Aber nee, war das nicht auf irgendeinem Truppendeck, wo er ihn ordentlich echt fertig gemacht hat? Also der war auf jeden Fall sehr ungnädig
mit. Richtig vor so Kallas Typhon und so weiter. Die stehen da alle und dann kommt er und sagt eigentlich, hier Junge, komm, Abmarsch.
Ja.
ab auf den Posten.
Ja, genau. Und aber nicht nur das.
Alle, dass Männer mit einem sehr stark ausgeprägten Ehrgefühl sowas richtig gut wegstecken.
Ja, total. Vor allem, wenn das vor anderen Männern, die auch dieses extrem stark ausgeprägte Ehrgefühl haben, passiert. Toll.
Passiert. Ich weiß auch gar nicht, ob das genau in dem genau zu demselben Zeitpunkt stattfand, aber es muss ja da passiert sein, weil auch Horus, der ja dort anwesend war, ebenfalls eine Standpauke erhielt. Der hat ja ebenfalls eine Ansage bekommen, dass er, wenn er jemals wieder irgendeine Art von Unterstützung braucht, er seine eigenen Hunde ausschicken soll. Und dabei sich nie wieder an seine Dark Angels wenden sollte. Also da war er schon richtig, echt ungnädig. Genau. Und somit endete Luther wieder auf Caliban, inklusive der natürlich auch irgendwo zurechtgewiesenen Garnison. Und um das Ganze nochmal richtig doll abzurunden, wurden halt alle Transporter vom Planeten abgezogen, die auf irgendeine Art und Weise warpfähig waren, um halt Luther jegliche Zukunftsunternehmungen zu verhindern. Also dass er da nicht nochmal auf die Idee kommt, sowas zu machen. Und das war halt schon irgendwo ein Moment, wo das freundschaftliche Band zwischen den beiden endgültig brach. Und das war dann halt auch so langsam, der große Löwe ist ausgezogen und Luther saß zu Hause allein auf dem Thron. Aber da war er Stimme Nummer 1, also er war da der Anführer. Und da fing er dann halt auch so langsam an, da will ich gar nicht so groß in die Details gehen, aber da fing er an, heimlich die Umstrukturierung der Legion auf Caliban beziehungsweise dem Orden auf Caliban. Also der war schon wieder so dabei, eher so die Heraldik der Legion abzustreifen über Jahre hinweg und hat sie durch die Heraldik des Ordens wieder so in Erscheinung gebracht. Also da hat er auch viel erzählt, gemunkelt, vielleicht auch geschwurbelt. Da will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, wie und wann er da auch Tür und Tor in seinem Geist öffnete für andere Gedanken. Aber Dennis, erzähl du mal von einem schönen Konflikt.
Ja, ich habe, da wollte ich eigentlich ja mein geiles Intro drauf basieren lassen, bis ich es dann verschissen habe, weil einen Konflikt mit seinem Brudervater, Mentorwesen Luther. Wir haben Konflikte mit seinen Brüdern. Und da dachte ich mir, ich rede über den Beef, den er da mit Kairos Fateweaver hat. Das ist nämlich auch ganz geil. Denn das Chaos, wie es nun mal so ist, versucht auch den Löwen auf seine Seite zu ziehen. Hat ziemlich lang gedauert, denn die sind sich, auch Horus und so, die sind sich ja von Anfang an eigentlich darüber im Klaren, das wird sehr schwer, wenn überhaupt, ne? Ich meine, bitte korrigiert mich, die hatten eigentlich überhaupt nicht den mit auf dem Schirm für ihre Seite, weil die sich gedacht haben, der ist so eigenbrötlerisch, den kriegen wir nicht überzeugt.
Ja, ist immer schwierig, so einen Einzelgänger zu kriegen, glaube ich.
Ja, zumal ja auch, ne, also die erste Legion mit ihren Chaptern da, diesem Hexagrammaton-Ding und so, die sind sich selbst genug, das Logensystem greift dann nicht.
Und der ist halt auch nicht so ein Speichellecker, ne, dass der irgendwie Horus gefallen will.
Ja, überhaupt.
Sondern eher sogar quasi das Gegenteil, eher so ein bisschen das Gefühl hat, so, Entschuldigung, warum ist der eigentlich jetzt Kriegsmeister und nicht ich?
Hat sich übergangen gefühlt, ne?
Ja, also ich meine, es sind ja ein paar, denen das so geht, aber.
Ja, und er wäre ja auch ein guter Pick gewesen dafür, ne? Muss man ja auch sagen. Ja. Wäre vielleicht auch ein guter Hebel gewesen. Aber naja, das Chaos kommt dann ja, wenn es sich irgendwie überzeugen will, das kommt ja nicht an und sagt, hör mal, hier, hi, ich bin Chaos, werd doch mal böse jetzt. Und man überlegte sich, wie kriegt man, wo kann man einen Hebel ansetzen? Ne? Also Das klappt ja bei den anderen auch, ne? Magnus bekommt Wissen, Fulgrim bekommt vermeintlich mehr Perfektion, Mortarion wird damit gelockt, seine Söhne zu retten, dass es natürlich alles komplett nach hinten losgeht, weiß man, ne? Was bietet man Lionel Johnson an? Das Chaos denkt sich, oder Sinch denkt sich, ne? Mal hier, der Geheimnis-Heini. Ich bin ja auch der Geheimnis-Heini. Ich schicke meinen Obergeheimnis-Unter-Heini, Kairos Fateweaver. So, Kairos Fateweaver, wer ist das? Ganz kurze Exkursion. Das ist ein Herrscher des Wandels, und zwar der mächtigste von Sinch. Ja? Der wurde geschaffen, um Sinch selber Auskunft zu geben in Bereichen, wo er sich nicht so gut mit auskennt. Also das ist jetzt nochmal eine, könnte man eine eigene Folge darüber machen. Jedenfalls, das ist ein Herrscher des Wandels, wir kennen die ja, ne? Diese großen vogelartigen Wesen mit Flügeln, und Kairos Fateweaver hat zwei Köpfe. Der eine Kopf sieht die Vergangenheit, und zwar die komplette Vergangenheit gleichzeitig. Ja, also der ist komplett wahnsinnig, das ganze Wesen. Und der eine sieht halt alles, was in der Vergangenheit gewesen ist, durcheinander. Redet da die ganze Zeit drüber. Der andere Kopf sieht alles, was in der Zukunft passieren wird. In Gänze, gleichzeitig, redet darüber. Uff. Beide Köpfe hassen sich und schreien sich halt die ganze Zeit an, weil der eine halt nur von der Vergangenheit redet, der andere nur von der Zukunft. Es ist nicht möglich, das irgendwie in Bahnen zu lenken. Und den lassen sie halt an Bord der, wie heißt das noch, das Flaggschiff?
Der Triumph der Vernunft.
Die, genau, Invincible Reason, auf Englisch Triumph der Vernunft. Das Schiff wird angegriffen vom Chaos. Wir haben Dämonen da und ganz, ganz schlimm, geht runter und drüber. Und auf dem Höhepunkt dieses Konflikts auf dem Flaggschiff der Dark Angels kommt halt Kairos Fateweaver, stellt Lionel Johnson und greift den aber nicht an, weil er ist ja der große Schemer und muss ja versucht, den halt zu überzeugen, und fängt halt an, auf den einzuplappern. Ja? Und ich stelle mir das ziemlich abstrus vor, wieder dieser riesen doppelköpfige Vogel, also wie im Prinzip das Wappentier Albaniens anfängt, unverständliches Kaublerwelsch auf Lionel Johnson einzuschreien.
Dennis, ist es nicht dadurch auch so, dass der eine Kopf immer die Wahrheit spricht und der andere immer eine Lüge erzählt?
Quasi. Also das ist komplettes Durcheinander. Also das Chaos versucht da halt, den Löwen zu verwirren. Und der eine schickt dem, sagt ihm halt, also was möchte der Löwe denn haben? Ne? Die denken sich halt, okay, den kriegen wir, weil der halt so misstrauisch ist, den kriegen wir mit Wahrheiten. Aber er soll halt so verwirrt werden, dass er sich selber nicht sicher ist, was ist jetzt wahr, was ist falsch und bla bla bla. Und so kommt es da halt zu diesem Showdown. Und da Lionel Johnson checkt, okay, der weiß, der kennt die Zukunft. Das heißt, der wird wahrscheinlich, also es ist so ein bisschen Gehirnbiegung, der wird wahrscheinlich in irgendeiner Form vorausgesehen haben, dass ich ihn jetzt gleich fertig mache. Und deswegen legt er, wie es so ein Space Marine halt macht, ne? Also der schindet am Anfang ein bisschen Zeit, um dann halt einfach so, okay, der checkt dann, okay, der weiß, er wird von mir fertig gemacht, aber nicht wann oder vielleicht. Und er weiß, dass ich das vielleicht vorhatte in der Vergangenheit, aber der weiß nicht, was ich genau jetzt mache, und sticht halt zu. Und macht, ne, weil der Fateweaver checkt ja nicht, was in der Gegenwart passiert. Ne? Das ist völlig blank für ihn. Deswegen kann er entweder nur überrascht werden, jedes Mal, oder er hat es halt irgendwie kommen sehen. Und aber kann nicht zeitgleich, also zeitlich genau reagieren. Und prügelt dann der Löwe ziemlich nonchalant den einfach kurz und klein, weil er halt einfach sagt, nee, ich mach das jetzt. Nicht gleich, nicht vorhin, jetzt. Keine Ahnung, wie man das vernünftig verständlich erklären soll, aber ich fand's geil.
Geil. Das ist doch auch diese Geschichte, wo es dann zu so Dämoneninvasionen auf dem Schiff kommt, ne?
Exakt.
Genau. Bist du, darf ich erzählen?
Hau raus.
Dann würde ich nämlich noch ja, bitte, erst du nicht.
Nee, mach mal erst. Nee, wenn das genau dazu passt, dann hau du raus.
Genau, weil, also, meine Geschichte oder mein Konflikt wird, habe ich ausgewählt, weil es meiner Meinung nach viel über den Charakter des Löwen aussagt. Und ein Teil dieses Zusammentreffen mit Kairos ist irgendwie, ich muss immer an so Gyros-Platte oder so denken.
Gyros.
Ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass es die Geschichte ist, dass, also ganz kurz, es gibt ja, wir haben jetzt schon zweimal Zahariel erwähnt, es gibt auch seinen Cousin, Nemiel, der ist auch Teil der ersten beiden Romane, der ersten beiden Dark Angels-Romane. Der ist nicht psionisch, und der schlägt die Karriere eines Chaplains ein. Ich muss mal ganz kurz husten. Und der ist mit dem Löwen unterwegs, im Gegensatz zu Zahariel, der auf Caliban ist. Und im Zuge dieses Kampfes gegen die Dämonen, die mit Kairos da eintreffen, befiehlt der Löwe, das Edikt von Nicaea zu brechen. Weil ihm klar wird, das ist das, was wir jetzt hier brauchen. Ne, also es ist diese pure Logik. Er merkt halt so, der ganze Kram funktioniert nicht. Wir brauchen selber quasi Hexer. Und dann wagt es in seinen Augen halt Nemiel, ihm da zu widersprechen und darauf hinzuweisen, dass der Imperator das verboten hat. Und wisst ihr, was der Löwe dann macht?
Na?
Er erschlägt ihn. Und der ist aber bis zu dem Zeitpunkt, ne, sind die, also der ist ein, die unterhalten sich, der ist ein geschätzter Ratgeber und so weiter und so fort.
Oh, das ist nicht, habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Das ist nicht einfach irgend so ein Space Marine, sondern das ist schon so jemand, ne, den kennt der Löwe, wenn die sich so auf dem Gang sehen, dann grüßt man sich und so. Und aber weil der einfach
auch mal im Vorbeigehen so Pimmel geschnipst.
Ja, genau, ja, also und das finde ich irgendwie so krass, weil das ist so, der erschlägt den halt einfach, weil der in diesem Moment seinen Plan durchkreuzt und dieser Plan muss aber jetzt durchgeführt werden. Ist, also da darf es keine, ne, das ist dann dieses so, ihr müsst jetzt gehorchen, ich weiß, was hier die logische Lösung ist, halt deine Fresse, mach einfach. Und Nemiel macht halt nicht und dann erschlägt der Löwe ihn halt einfach so.
Und ist dann auch, glaube ich, nicht irgendwie übermäßig reuig deswegen.
Boah, das ist, okay, das hatte ich echt nicht mehr auf dem Schirm. Och, ich muss die doch nochmal hören. Ich hatte jetzt gerade nämlich angefangen mit dem ersten Roman. Ja,
das ist aber, das ist eine Kurzgeschichte.
Ach so, okay. Okay, dann muss ich nochmal weitersuchen. Ich bin jetzt nämlich gerade auch an einer Kurzgeschichte dran, und zwar von Gav Thorpe, Der Löwe heißt die einfach nur, zu finden in dem Horus Heresy Roman Nummer 20. Und da fiel mir nur gerade ein, diese Herangehensweise um Leon L. Johnson, die haben ja versucht, ihn wirklich auf multiple Art und Weise zum Chaos zu kriegen. Leon L. Johnson ist ja tatsächlich einer der wenigen, die wirklich, wirklich gut durch den Ruinsturm und durch alle anderen Warpstürme gut durchlenken kann.
Ja.
Und zwar mit Hilfe auch einer Chaosmaschine.
Ja. Genau.
Die irgendjemand nutzt da gerade irgendwie, das ist ein ganz komisches Geräusch.
Ich glaube, das ist Dennis.
Sorry.
Ja, das ist auch aus der The Lion oder der Löwe.
Nee. Machst du gerade irgendwas mit Papier? Hast du
einen Penis gegen das Mikrofon oder so?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe nur gerade kurz Blätter sortiert.
Also. Weil ich mir das ja, das hört man. Ach so, das hörte man nämlich ganz gut. Ich war kurz irgendwie irritiert. Naja, jedenfalls nur kurz erzählt. Ich will auch gar nicht reingehen, weil alleine das ist auch schon wieder irgendwie ein großer Teil oder großes
ja, ist auch eine geile Geschichte.
Kapitel, meine ich. die Tuchulcha-Maschine.
Ja.
Eine 10,65 Meter durchmessende blanke Kugel und auch vom Chaos ausgesandt mit Eigenleben und Co. Und die manövriert ihn ja durch alle möglichen Warpstürme. Auch wieder, genau, dieses Edikt von Nikaea, deswegen passt das so geil, dass er das halt ignoriert oder auf Eis legt, damit er dann halt solche, ja, magischen Gegenstände, sag ich jetzt mal, nutzen kann. Das finde ich, ist krass.
Ja,
der Löwe weiß halt, seine Werkzeuge zu nutzen, ey.
Voll, und er ist halt auch so, klar, der Imperator hat das befohlen, aber was hilft es uns jetzt blind diesem Befehl zu gehorchen und einfach abgemetzt zu werden. Wir müssen ja überleben, um ihm zu dienen, ne? Und um sein Werk zu vollrichten. Und deswegen Jalla Abfahrt, so, du bist jetzt nicht mehr hier Bruder 13, sondern du bist jetzt hier wieder der Skriptor, ne? Und das finde ich irgendwie geil.
Ja, das ist auf jeden Fall super.
Es war ja auch wirklich blöd. Also.
Ja,
ich war nie Fan vom Edikt, ne? Weil
Hater der ersten Stunde, ne?
Ja,
okay. Ja. Also, sonst würde ich jetzt. Ich fand's
scheiße, bevor es cool wurde.
Naja, also es hat auf jeden Fall auch seinen praktischen Nutzen, und das hat er halt gesehen, und die Notwendigkeit wohl auch gesehen. Lukas, warst du durch mit dem Konflikt? Weil, also ich finde, das ist auf jeden Fall.
Ja, ich wollte jetzt gerne meinen Konflikt noch kurz erzählen. Das war ja eben nur eine
Ergänzung.
Ach so.
Nachdem er kurz meinen Konflikt ins Unendliche gezogen hat, wollte jetzt noch seinen
Konflikt. Nein, Entschuldigung.
Es tut mir leid, meiner geht total schnell.
Alles meiner, gut. Das mit dem Demil, den hatte ich echt nicht mehr auf dem Schirm, ey.
Raus. Meiner ist nämlich quasi der Konflikt unter Brüdern. Der Löwe und der Wolf, man kennt es ja auch aus Game of Thrones.
Oh ja.
Und zwar ist es so, der große Kreuzzug geht voran und alle der Primarchen wollen halt in den Augen des Imperators glänzen, sich hervortun und scheinen. Und das geht natürlich auch einem jungen Krieger von der Welt Fenris namens Leman Russo. Und er ist irgendwie total betrübt, weil er es irgendwie schafft, in dieser illustren Runde zwar schon weit oben zu stehen, scheinbar an dritter Stelle, was die Erfolge angeht, aber über ihm scheinen seine beiden Brüder, der Löwe der ersten Legion und der spätere Kriegsmeister und damals noch Everybody's Darling, Horus Lupercal. Und Der Wolf ist halt, ist frustriert darüber, ne? Er hungert nach der Anerkennung des Imperators und fühlt sich von seinen Brüdern übertroffen und in den Schatten gestellt. Und dann begibt es sich so, dass auf der Welt Dulan die Legion der beiden, also des Löwen und des Wolfes, sagt man eigentlich zu Leman Russ wirklich der Wolf? Ich fände es irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man es macht, aber ich finde es sehr stimmig für diese Geschichte. Sehr schön.
Der große Wolf, doch, der große Wolf.
So, die beiden, die Legion kämpfen.
Kämpfen
an Seite.
So nennt man ihn bei uns.
Das wird dann quasi wirklich auch die Feindschaft zwischen den zwei Legionen, beziehungsweise die Rivalität, die auch sich heute noch in den Orden auszeichnet, dort wird der Grundstein gelegt werden. Es ist nämlich so, dass quasi die Space Wolves legen so eine Belagerung um den Planeten, und der Gouverneur von Dulan, das ist also wirklich total raffiniert. Ne? Stellt euch vor, der Planet heißt Dulan und der Gouverneur heißt Durath. Also einfach nur zwei Buchstaben anders.
Vielleicht ist das so ein Ding, ne? Dass sie da alle dass Sprache da in dem Rahmen funktioniert. Ne? Das alles irgendwie.
Und genannte Gouverneur verspottet Leman Russ halt als Schoßhund des Imperators.
Richtig,
und sagt ihm, wenn ich dich besiegt habe, dann verfütter ich dich an meinen zahmen Grogs. Auch irgendwie geil. und dem der Löwe war halt auch am Start, so, und dem war es halt irgendwie so ein bisschen scheißegal, was der Gouverneur da Leman Russ erzählt und dass der gerade da eine Belagerung aufbaut. Der hat halt so einen perfekten Sturmangriff geplant, hat diesen angeführt und hat am Höhepunkt dieses Angriffes den verräterischen Gouverneur getötet. So, im Prinzip Job erledigt, ne? Er chillt da in diesem, ich nenne es mal, Thronsaal,
Lehman Russ kommt, ist total angepisst, ne? So von wegen so, das war meiner, wie kannst du das machen? Knallt dem Löwen halt richtig krass eine so, einmal durch den Raum. Für den Löwen ist das halt ein krasser Verrat, ne? Also das kann man halt nicht machen so. Und es entbrennt dann zwischen den zwei ein Kampf, der einen vollen Tag und eine volle Nacht dauert, natürlich.
Mhm, klar.
Und es wird beschrieben, dass der Löwe ist der Wolf, also Lehman Russ, ist etwas stärker, der Löwe ist aber etwas schneller. Und dadurch gibt es einen ausgeglichenen Kampf.
Der eine ist cunning but cruel und der andere
ist cruel but cunning.
Cruel but cunning.
Ja.
Moment, das ist doch bei den Orks so.
Ja. Genau, und ich stelle mir das Ende des Kampfes ein bisschen so vor, wie in der ersten Staffel Game of Thrones, wo auch zwei Brüder gegeneinander kämpfen, der Berg und der Hund, auf diesem Turnier, wo dann der König das unterbricht und dann der Hund sein Schwert so in den Boden rammt und sich hinkniet und sein Bruder noch einmal so oben rüber schwingt. Weil irgendwann wird scheinbar Lehman Russ klar, dass das total bescheuert ist. Er quasi beendet den Kampf selber. Und bricht in Gelächter aus über diese brüderliche Dummheit, die sie beide erfasst hat. Und der Löwe ist halt so, der versteht das halt nicht, ne? Also der sieht halt tatsächlich so eine Art Verrat da drin, dass sein Bruder ihn angegriffen hat. Und fühlt sich halt auch irgendwie so geschmälert, ne? Dass der jetzt einfach lacht. Und deswegen haut er ihn dann einfach kurzerhand K.O. Und als Lehman Russ dann wieder aufwacht, sind die Dark Angels alle weg vom Planeten. Und seitdem ist es halt Tradition, dass wenn die beiden Legionen aufeinandertreffen, es immer zu einem zeremoniellen Duell zwischen Champions kommt. Genau. Und da gibt es dann ja auch diese eine schöne Geschichte, die ich wirklich immer wieder, an die ich immer wieder gerne denke. Ich glaube, es ist aus dem Imperium Secundus Roman, wo die Dark Angels eintreffen und ich glaube, die Space Wolves schon da sind, diese Trupps, die Lehman Russ überall hingeschickt hat, um die Primarchen im Auge zu behalten. Und dann dieser...
Ja.
Der hat halt auch wieder so einen ultra geilen Space Wolves-Namen, ne? Irgendwie so Edgar Blutzahn oder so. Dann halt da so irgendwie von wegen gesagt zum Löwen, ja, es muss immer ein Ehrenduell geben, bla bla bla, benennt euren Champion. Und der Löwe so, Digga, laber mich nicht voll. Ich mach das und den dann halt da einmal komplett auseinander nimmt. auch irgendwie so, ich finde, es passt auch so gut zu ihm, ne, dass er dann dieses, dass sowas kann ja auch irgendwie dann doch ein sehr ehrenhaftes Ritual sein, wenn man dann einmal brüderlich und zeremoniell die Kräfte misst. Das wird natürlich dann dadurch ausgesetzt, wenn Primarch gegen Astartes kämpft. Genau, ja, das war der Konflikt, den ich gerne kurz vorstellen wollte, weil ich auch finde, das sagt wieder einiges über den Charakter des Löwen aus, ne? Dass er mit diesen, er ist einfach ein geiler Stratege und er hat es halt voll drauf, aber er versteht oft diese Zwischentöne des menschlichen Beisammenseins irgendwie nicht. Ja.
Und wenn jemand den Blickwinkel von dem Konflikt oder der Fehde von Dulan aus der anderen Perspektive nochmal hören möchte, kann er gerne nochmal bei uns in die Lehman Russ Folge reinhören. Da sieht man das nämlich aus der anderen Perspektive und wie angepisst Lehman Russ danach war. Meine Herren, der war richtig sauer. Und ich meine, dass er auch irgendwann mal, ich meine sogar auf Terra selbst, Lionel Johnson auch nochmal ordentlich eine zimmert. Ich meine, dass er sowas gelesen hat. Ich müsste mich echt wieder reinhören.
Als ich es recherchiert habe, nochmal gefragt, ob die beiden nochmal irgendwie wirklich irgendwo Seite an Seite gekämpft haben. Ich habe mir jetzt aber nicht die Mühe gemacht, das genau im großen Kreuzzug zu verorten. Aber ich glaube,
im Zeitpunkt, wo
die Heresy ausbricht, treffen sie ja nicht mehr aufeinander, glaube ich.
Nee, das ist Post-Heresy, glaube ich sogar. Das ist sogar danach.
Das ist im großen Kreuzzug, dieses Ding.
Aber nee, ich meinte die Retourkutsche.
So, dass ihm eine knappt, ja.
Ja, irgendwie sowas. Okay. Aber ich kriege auch nicht mehr so ganz zusammen. Nun kommen wir zum finalen Chapter. Und zwar wir haben ja jetzt den großen Kreuzzug gehabt und dann kommt ja auch die Horus Heresy. Geschichte wird geschrieben und Geschichte schreitet voran und endet. Und naja, nachdem die Dark Angels auf Terra ankamen, haben die gemerkt, dass quasi die Scheiterhaufen bereits am Brennen waren und Terra zwar standgehalten hat, aber der große Imperator dem in den goldenen Thron eingebettet wurde. Mhm. Und das löste natürlich in den Dark Angels, vor allem aber auch in L. Johnson. Ja, sorry, hätte ich jetzt im Vorfeld sagen sollen, Spoilerwarnung.
Spoiler Alert.
Tut mir leid. Also falls, also Leute da draußen an dieser Stelle, Spoilerwarnung. Ich verrate jetzt noch nicht, was mit dem Imperator passiert. Aber lasst euch überraschen.
Das ist nur versteckt. Siege of Terra.
Ja, genau. Also kurz weggehört. Oder an dieser Stelle macht doch aus und denkt euch einen Musikwunsch aus. Für alle anderen geht's hier weiter. Jedenfalls Lionel Johnson, von Trauer überwältigt, genauso wie auch seine Dark Angels, weil sie Terra nicht rechtzeitig erreicht haben, zogen jetzt eine Konsequenz und dachten sich, okay, wir werden jetzt noch so viele Verräter auf einem Rachefeldzug, den er bereits sogar auf dem Weg vor Terra angefangen hat. Da hat er, glaube ich, schon die ersten beiden Legionsheimatwelten platt gemacht. Chemos und Barbaros. Die hat er, glaube ich, kaputt gebombt. Da wollte er dann weitermachen und die Verräter in das Auge des Schreckens verfolgen. Aber was braucht man dafür? Neue Kräfte. Und deswegen führt er seinen Weg zurück nach Caliban. Ich weiß nicht, wie lange sie nicht mehr auf Caliban waren, aber es ist eine lange Zeit gewesen. Jedenfalls sind sie nach vielen Jahren nach Caliban zurückgekehrt und wie ich vorhin schon meinte, da waren ja so ein bisschen, war ja so ein bisschen was passiert, beziehungsweise da ist jemand an oberster Stelle und hat so ein bisschen für Umstrukturierung und eine andere fast schon Glaubensrichtung gesorgt. Hatte zwar intern auch mit Loyalistenkämpfen zu tun, aber die wurden niedergestreckt. Und ich meine, wenn ich mich recht entsinne, hatte Luther im Großen und Ganzen fast 25.000 Legionäre unter sich versammelt und hielt da seine Ansprachen. Aber ich kann mich auch täuschen, aber es waren schon sehr, sehr viele Space Marines, die ihm treu waren. Jedenfalls, als die Schiffe der Dark Angels im Orbit von Caliban eintraten oder auftauchten, kam auf einmal ein heftiger Beschuss von der Oberfläche durch Abwehrlaser, Raketensilos etc. Und das überraschte die Flotte natürlich mit runtergelassener Hose, also keine Schilde, natürlich sehr. Und die zog sich prompt zurück. Und der Löwe versuchte nun rauszufinden, woran das liegt, warum sie da so in Empfang genommen werden. Waren da vielleicht Verräter am Werk? Haben die den Planeten geplündert in der Zwischenzeit? Weiß man nicht. Und dann ist so ein vorbeiziehender Händler, so ein Freihändler, der hat ihm auf dem Weg zum nächsten Sprungpunkt Bescheid gegeben oder erzählt, was da unten auf dem Planeten los ist. Und dass Luther die Gedanken der Space Marine Garnison ja, auf dem Planeten vergiftet hatte und die Kontrolle übernommen hatte. Und da war der Löwe so gar nicht amused drüber. Vor allem, dass nun die Seele seines ältesten Freundes und ehemaligen Mentors so korrumpiert wurde und ein Verräter halt, also er war ja schon zornesentbrannt aufgrund der Tatsache, dass er halt auf Terra zu spät kam, um den Verräter zu stellen. Da war er natürlich umso, das transportierte er natürlich weiterhin mit sich. Und das entlud er natürlich direkt auf den ehemaligen Mentor. Und den entfesselte er, den Zorn. Und leider litt sein Planet ebenfalls darunter. Er ordnete dann nämlich in typischer Dark Angel-Manier, sag ich jetzt mal, ein ordentliches Orbitalbombardement an, auf seine Heimatwelt, um dieses Chaos, um diese vom Chaos zu befreien. Und der Planet brannte. Der brannte richtig. Also alle Verteidigungsanlagen wurden vollständig zerstört. Und dann ging es auch schon mit dem Landungsboot nach unten, um halt die Verteidiger zu stellen, die sich alle halt in der in dem Festungskloster des Ordens zurückgezogen haben. Und dort trafen dann der Löwe und Luther aufeinander. Und dann sah er seinen ehemaligen Mentor und alten Freund nun in voller neuer Pracht. Und zwar war Luther zu diesem Zeitpunkt maximal umgestaltet worden von den Chaosgöttern, die es geschafft haben, in ihm Fuß zu fassen. Und sie beschenkten ihm und seinem Eifer mit Gaben. Und wenn ihr die Gaben der Chaosgötter kennt, dann wisst ihr, dass es Stärke, psionische Fähigkeiten, was weiß ich, Adamantiumhaut etc. Viele verschiedene Varianten wurden, sag ich jetzt mal, Luther geschenkt. Und nun war er so stark und stolz und kräftig wie der Primarch selbst. Und naja, dann ging der Kampf zwischen den beiden los. Und sie zerstörten dabei das komplette Kloster um sich herum. Natürlich wurde nebenbei auch noch gekämpft, so ein bisschen, könnte man sagen. Und parallel wurde das Bombardement weiter fortgeführt. Und es traten sogar bereits Risse in der Planetenoberfläche auf, die aber auch gar nicht so direkt erkannt wurden. Aber auf jeden Fall ging es da ordentlich zur Sache.
Ja. Und ja, wie man das so kennt in guter Warhammer-Manie, wird, Manie auch, der Planet wird halt echt hart verheert in diesem Kampf. Ne? Ein gewaltiger Feuersturm entbrennt und fegt während der Schlacht zwischen L. Johnson und dem Erzverräter über den Planeten. Und ja, es geht halt hin und her, ne? Wie man das so kennt, ne? Vom Warhammer, von der tiefsten Schlucht auf den höchsten Berg, alles wird kaputt gemacht drumherum. Der Kampf ist epochal, endet aber nicht damit, wie man es halt so gewöhnt ist, dass ein Primarch jemanden erschlägt, sondern mit einem psionischen Angriff gegen den Löwen und der den Löwen quasi... ja, fast tödlich verwundet. Und, warte mal, der Kater klettert auf mir rum. So, weg ist er. und, ja, der Löwe kletterte auf mir rum gerade. Mm. Da habe ich ein wenig Fell an mir. Ja, jetzt bleib weg. Bleib weg. So, und es ist ein bisschen... Foreshadowing, ja, für das, was später auf Terra passiert. Denn im vermeintlichen Moment seines Triumphes fällt Luther, dieser Chaos-Filter, durch den er alles gesehen hat, wie ein Schleier von den Augen und er erkennt, was er da getan hat. Er sinkt zu Boden, kann nicht weiterkämpfen und bereut halt. Ne? Also ähnlich, wie man es dann später bei jemand anderem auf unserer schönen alten Erde dann so sehen wird. Daraufhin werden die Chaosmächte so richtig wütend, denn die merken halt, dass sie die Kontrolle über ihre vermeintlich mächtigste Marionette auf diesem Planeten da verlieren und entfesseln dann als Dankeschön dafür einen gewaltigen Warpsturm, der die Oberfläche des Planeten endgültig verwüstet. Nicht nur die Oberfläche, denn, wie Nico schon gesagt hat, der Planet bekam Risse. Ne? Die strukturelle Integrität des Planeten litt doch immens. Und so kam es, dass der komplette Planet im Prinzip auseinanderbrach und so vollständig vernichtet wurde. Vollständig? Nein, nicht ganz. Ein kleines gallisches Dorf leistete Widerstand. Nee, das war ein anderes Franchise.
Das war Lucky Luke.
Ja, genau. Das Kloster, das Ordenskloster, das von einem mächtigen Schutzschirm umgeben war, das bestand weiterhin. Und trieb von da an auf einem, ja, so einem Rest Planet, Fels, rauchend erstmal ein bisschen durchs Weltall. Und ja, die übrigen Dark Angels, die von Luther bekehrt wurden, ja, was heißt bekehrt worden? Das sind ja nicht alles Chaos Space Marines in dem Sinne.
Nee.
Oh, total viele wissen halt von gar nichts, ne?
Ja, genau, ne? Die machen da halt ihr Ding irgendwie, ne? Und haben halt gedacht, also nach bestem Wissen und Gehwissen, dass das schon so seine Richtigkeit hat. Das ist ja immerhin Luther, ne? Die Nummer zwei sozusagen, der da den sagt, was Sache ist. Naja, auf jeden Fall, die merken halt natürlich, was da passiert und fliehen in Panik vom Planeten, also die, denen das möglich ist, und verstreuen sich über die ganze Galaxis und sind von da an als die Gefallenen oder Fallen Angels bekannt ja, werden halt von da an erstmal von den loyalen Dark Angels gejagt. Da hat sich ja im aktuellen Lore ziemlich viel getan. Ich glaube, die sind alle wieder gut jetzt, ne? Sind die
Cool? Nee. Soll ich kurz was sagen?
Nee.
Ja,
sag. Ja.
Also das wird halt ein bisschen ausdifferenzierter, ne? Also
Okay.
Es wird halt quasi wirklich dieser Punkt hervorgehoben, dass einfach ganz viele von den Dark Angels, die damals auf Caliban waren, nicht gecheckt haben, was abgeht, sondern einfach dachten, ey, wir sammeln uns hier und dann kommt irgendwann der Löwe und dann bricht unsere Zeit an, dann brechen wir alle wieder gemeinsam auf. Und dann einfach von diesem Punkt, wo dann die Flotte auftaucht und dann auf einmal den Planeten bombardiert, quasi so richtig geschockt sind und teilweise einfach so einer Schockstarre sich befunden haben und dann halt quasi in den Warp gerissen werden. Und dann gibt es ja so ein bisschen dieses Problem, dass du dann zu quasi jedem Zeitpunkt aus dem Warp auftauchen kannst. Mhm. Und das heißt, die kommen dann teilweise halt zu Zeitpunkten aus dem Warp raus, wo sich im Orden der Dark Angels schon, keine Ahnung, 3000 Jahre die Geschichte der Fallen erzählt wird. Also wenn man für diese Geschichte freigegeben ist. Ne? Und halt so dieses so, alle von damals, die in den Warp gesogen sind, sind Verräter und das muss, ne, das darf ja auch keiner wissen. Und deswegen ist es halt so ein bisschen, ne, ihr checkt, das ist halt dieses so, die werden halt dann quasi gebrandmarkt als Verräter und verhalten sich dann wie Verräter. So. Und das ist dann so eine sich eine selbst erfüllende Prophezeiung. Und im aktuellsten Lore, also in dem Löwe Sohn des Waldes Buch, der kehrt das dann halt so ein bisschen um, beziehungsweise hebt das auf und sagt, ey, ihr seid meine Söhne, ihr seid gut, ich brauche euch. Und dann werden sie ja so die Risen genannt. Aber
scheiße, ja, genau.
Das ist halt also, primäres
Lore. Ja, also. aber das meine ich ja, halt, aber die sind doch, also das meinte ich ja, die sind ja jetzt im aktuellen Lore.
Ja, aber nicht alle.
Die da ne? ihre Redemption sozusagen.
Es gibt ne? halt auch wirklich welche von diesen Dark Angels, die dann einfach Chaos Champions werden, etc. und so, ne? Also das sind nicht alle. Also es gibt da durchaus welche auch, die ganz, die diese Geschenke des Warp annehmen, ne? Und die Geschenke der Götter.
Und sich dann auch. Die am eigenen Hype glauben.
Ja, ja, genau.
Ja, aber ich meine, das ist ja Warhammer. Du musst ja immer auch die Möglichkeit bestehen lassen. Ich meine, es wird auch da ehemalige Ultramarines Chaos Warbands geben. Ne? Aber alles in allem kommt der Löwe zurück und sagt so, hier, die nicht komplett verloren sind, ihr dürft wieder mitspielen.
Ja.
So. Die Dark Angels, die loyal geblieben sind dem Löwen gegenüber und dem Imperium, die steigen dann ne, nach dem Kataklysmus da von ihrer Flotte auf das, was von Caliban übrig ist, also diesen Felsen, den sprichwörtlichen, der von da an halt durch die Gegend, durch die Galaxie treibt. Wird dann ja auch The Rock genannt, fällt die Entscheidung. Und
Schottland forever.
Genau. Und die suchen natürlich nach ihrem Primarchen, finden aber nicht. Stattdessen finden die Luther, der gebrochen und furchtbar traurig da liegt, ohne den Primarchen, von dem ist jegliche Spur verloren, findet man nicht. Und Luther ist nur am Stammeln, die Wächter der Dunkelheit wären gekommen und hätten den schwer verwundeten Löwen halt mit sich genommen in die Dunkelheit. Und eines Tages wird er aber zurückkommen und Luther seine Sünden vergeben, denn weil er so ein total vergebender Typ ist. Ich weiß gar nicht, wie das im aktuellen Lore gelaufen ist. Aber
der ist so ein lieber Großvater, ne? Weil.
Ah.
Ja. Kommen wir jetzt zu. Es ist nämlich so, dass während dieses Duells zwischen den beiden der Löwe einen schweren psychischen Schlag erhält, der ihn schwer verwundet. Kurz darauf wird er in den tobenden Warpstrudel gezogen. Wie du schon gesagt hast, Luther überlebt zwar den Kampf, ist aber geistig verwirrt und wird dann von den Dark Angels unter Ferret Redlaws festgenommen und verwahrt.
Warte mal, ich merke gerade, ich habe gerade ein bisschen weit weg vom Mikrofon geredet.
Klang aber sehr gut.
Ja. Aber das hört ihr ja, das sieht man ja nur auf der Aufnahme. Ja, ich sag's jetzt
nicht. Kater. Okay.
Genau.
Ich also. Gebe dem Kater mal ganz kurz, ich schreibe mal eben auf, da mache ich nämlich hier einen Schnitt. 2,7. Ich gebe mal ganz kurz dem Kater irgendwie ein Häppchen zu essen, weil der nervt hier gerade. Richtig hart.
Dann warte ich
die ganze Zeit auf mich. Nee, red ruhig.
Soll ich weiter? Okay. Also,
Rede,
mein Löwe. Genau, Luther wurde in einer Stasiszelle tief im Inneren des Felsens in Gefangenschaft genommen, quasi dort auch in Stasis versetzt und jedes Mal nur für ein, deswegen ist der in 40k halt auch noch ganz knackig, weil der halt immer nur so für 5 Minuten aufgeweckt wird immer nur vom obersten Großmeister der Dark Angels. Nur der darf den verhören. Es gibt eine Ausnahme, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Das ist der erste Großmeister der Disciples of Caliban, als er noch ein Dark Angel ist. Der verhört gemeinsam mit dem amtierenden obersten Großmeister der Dark Angels, Luther, um für seine Tätigkeit als kommender Ordensmeister der Disciples of Caliban vorbereitet zu werden, weil die so diese Spezialisierung auf die für die Jagd nach den Fallen haben sollen. Genau.
Na, okay.
Genau. Und L. Johnson, wie schon gesagt, ne, wird während der Zerstörung und dieses Kampfes kurzzeitig in den Warp entführt und taucht wieder auf und wird von den Wächtern der Dunkelheit in eine verborgene, unzugängliche Kammer tief im Herzen des Felsens gebracht und in einen traumlosen Schlaf versetzt. Also schläft er quasi im verborgenen Herzen seiner Heimat. Und das hält ihm am Leben. Und dieses Geheimnis
ist jetzt auch die Frage, ist das so eine Art Stasis eigentlich?
Nee, das oder ist nämlich ganz interessant, weil das keine Stasis ist. Gilliman zum Beispiel, der ist ja in Stasis.
Aufgrund seiner Verletzung. Genau.
Und in dieser Stasis heilt ja die Wunde von Gilliman ganz langsam. Und deswegen kann der halt irgendwann wieder raus. Aber ist halt im Endeffekt nicht viel gealtert, ne? Diese 10.000 Jahre. Also eigentlich gar nicht.
Genau.
Der Löwe aber, der ist halt in 40k jetzt als Person halt 10.000 Jahre alt.
Okay.
Deswegen
das Modell.
Genau, das Modell mit diesen weißen Haaren. Und ganz kurzer Spoiler-Alert, es gibt halt dann auch einen Kampf in diesem aktuellsten Buch, wo er gegen einen seiner Söhne kämpft, der halt quasi so ein wirklicher Fallen ist und so ein Champion des Chaos. Und das ist halt nicht mehr so wie zu Heresy-Zeiten, ne? Dass der da halt mit so einem Astartes, der ein bisschen chaosmäßig aufgepumpt ist, den Boden wischt, sondern der muss da halt schon alles geben, ne? Der muss richtig reinschwitzen.
Ja. Das wusste er ja schon bei Luther.
Ja, okay, aber Luther war ja quasi, der war ja crazy.
Ja, ich meine nur.
Ja, Ja, genau. Aber dieses Geheimnis ist selbst dem obersten Großmeister der Dark Angels nicht bekannt, sondern wie gesagt nur dem Imperator der Menschheit in seinem goldenen Thron, wo er schläft und in seinen Träumen alles sieht, was geschieht. Wow.
Wow.
Poetisch.
Und genau, aber in den Reihen der Dark Angels gibt es dieses Gerücht und es wird geflüstert, dass irgendwann der Primarch Zurek zurückkommen wird und sie dann alle verbliebenen Fallen quasi zu Gerechtigkeit der Gerechtigkeit überführen wird und quasi diese Schande der Legion der Sühne dann auch irgendwie auflösen wird. Und ja, wie ironisch, dass sie diese Legende irgendwie kennen und darauf hoffen, aber gar nicht wissen, dass das eigentlich ihr Vater und Erlöser doch immer quasi unter ihnen geweilt hat und im Herzen ihrer Heimat, ne, also ihres Zuhauses sozusagen irgendwie schlief. Hm.
Also auf jeden Fall einer, der definitiv nicht schnarcht und wenn nicht laut.
Ja. Nee, der ist ein leiser Schläfer. Der hört auch keine Hörbücher beim Schlafen.
Ja. Naja, okay, das macht was aus.
Langweiler.
Ich würde mir gerne was...
Und keine Schlafapnoe. Jo, hau raus.
Und, da muss ich nochmal ganz kurz hier kurz Kritik üben. Mir ist aufgefallen, dass die Wünsche der letzten Folgen gar nicht in der Playlist aufgetaucht sind.
Oh, was? Ja, da müssen wir das mal an die ausführenden Stellen. Da habe ich nämlich keinen Zugriff zu auf diese Playlist.
Weil hier ist nämlich das Letzte, was hier hinzugefügt wurde, ist White Monster. Das hatte ich mir in der Folge mit dem Grabowski eigentlich gar nicht gewünscht, ihm aber gesagt, dass ich mir wünschen würde. Und das war ja irgendwie im Mai oder so. Naja, also ich würde mir auf jeden Fall Can You Feel the Love Tonight aus dem tollen Film The Lion King wünschen, von Elton John.
Banger.
Das wird Banger. Ey, aber gut, das ist ein guter Hinweis. Warum kriegen wir das nicht zu hören?
Tja.
Okay, dann müssen wir
Recherche betreiben. Hörer.
Und Köpfe rollen lassen.
Ja. Wer ist dafür zuständig? Andy oder Nils? Ich weiß es nicht. Das finden wir mal raus und das wird mal... Vielen Dank, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast, dass wir diesen Schlendrian
total gerne
mal rauskriegen. Geht ja nicht.
Dafür bin ich da, um den Finger in die Wunde zu legen.
Finde ich gut.
Ja, und nicht nur das. Dann passt tatsächlich auch mein Musikwunsch doppelt. Einmal in der Hinsicht auf die Folge und auf der anderen Seite auch an dieser Stelle Der Verräter von Chinggis Khan.
So, dann hätte ich nämlich gerne von Lionel Richie All Night Long.
All Night
Long. Oh. Warte mal, ich guck mal ganz kurz, ob Can You Feel the Love Tonight schon in der Playlist ist. Nee, ist
nicht. Sehr gut.
Perfekt.
Ich würde sagen, da haben wir doch irgendwie eine runde Sache. Oh. Das ist doch super. Ich muss gerade feststellen, wir müssen die Folge nochmal aufnehmen. Ich habe auf Mute gedrückt beim Mikro. Ah, nee, alles gut.
Doch. Ah, ja. Ah. Das hat nicht viel Unterschied gemacht.
Ah. Boah, Klassiker. Gut, ihr Süßen. Hat mich wieder sehr gefreut. Habt eine schöne Zeit da draußen.
Ich auch.
Haut euch diesen 2-Stunden-Banger ordentlich um die Ohren und lasst es euch dabei gut gehen. Führt
Deep Dives, den Pin. Deep Dives.
Ja.
Genau, führt.
Nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt,
sehr
dass ich
gerne
dabei sein durfte und hier ein bisschen Unsinn erzählen durfte.
Und gerne immer dabei sein, Lukas.
Das können wir ja mal besprechen, wenn die Mikros aus sind.
Ja, machen wir Mikros aus. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.